Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich auch ein kleines bisschen weiter. Heute sind wir leider nur zu zweit ohne Pauline, aber Pauline lässt lieb grüßen und wird dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Und Jan und ich dürfen heute über unsere Hörspiele und Hörbücher und Bücher, die wir so als Kinder und Jugendliche gehört und gelesen haben, rumnörden. Genau, ich habe heute schon einen halben Tag Kinderhörspiele gehört, um mich wieder zu erinnern. Genau, da soll es heute drum gehen. Hallo Jan!
Moin Moin! Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe heute auch nochmal reingehört, wobei ich tatsächlich gestehen muss, ich habe ja den Vorschlag für die Folge gemacht, ich habe die letzten Tage schon gehört.
Du warst im Vorteil.
Ja, aber es sagt ja, glaube ich, auch was. Ich glaube, es ist schon ein kleiner Teaser, in welche Richtung das Teil jetzt geht. Die Tatsache, dass ich heute ab und zu noch manche von diesen Hörspielen tatsächlich gut hören kann, könnte schon Spannung bringen.
Ja, und die Frage, die mir jetzt aber gerade erst kommt, ist, hattest du die Idee, darüber eine Folge zu machen, auch weil es dich gerade in Bezug auf dein Kind beschäftigt? Zu sagen, so was darf die mal irgendwann hören oder was für Kinder Literatur oder Hörspiele so geben wir da mit?
Tatsächlich ist es ein spannender Gedanke, den hatte ich. Aber noch nicht so.
Ja, auch noch dolle jung dafür, aber...
Ja, genau, ich habe das Gefühl, der ist das wirklich noch sehr egal. Das Schöne bei Hörspielen ist, dass bei so einem kleinen Kind, dass es im Gegensatz zu einem Bildschirm nicht ganz so krass ablenkend ist. Ich habe das Gefühl, bisher Hörspiele sind dem Kind sehr egal. Das heißt, man kann, wenn einem ein bisschen langweilig ist in der Zeit, mit dem Kind super ein Hörspiel nebenbei hören. Habe ich heute wieder festgestellt.
Stimmt. Cool.
Ja. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir verschiedene Hörspiele so reinwerfen, wenn es um das Thema geht. Und wir erstaunlich wenig Deckung haben, was das angeht. Ich bin sehr gespannt. Wir könnten von jung nach alt gehen oder von alt nach sozusagen für welches Alter die sind oder von wann die sind.
Ja, wir können ja erstmal kurz austauschen, was wir denn eigentlich beide gehört haben oder was wir denken, dass es uns geprägt hat, weil da sind wahrscheinlich auch ein paar Sachen dabei, über die wir heute nicht sprechen, weil ich die gar nicht mehr wiederfinden würde. Und dann können wir mal sortieren, wo wir anfangen, oder?
Ja.
Okay, weil zwischen uns muss man ja auch immer sagen, wir haben tatsächlich den Ost-West-Unterschied und auch so circa nicht ganz 10 Jahre, oder?
Ja, aber so roundabout 10 Jahre, ja,
das stimmt. Genau, und ich glaube, das macht echt einen Unterschied aus, was wir gehört haben. Genau.
Plus, glaube ich, das Umfeld nochmal ein bisschen anders. Ja, also ich glaube, wir haben so ganz klein bisschen noch anderes Umfeld. Bei mir in der Familie gab es, glaube ich, habe manchmal gemerkt, dass die krassen Sachen bei anderen Familien noch, also manche Sachen bei anderen Familien noch verbreiteter waren, so diese richtig Insider-Dinger. Also wir mussten uns als, ja.
Ach krass, okay. So, also was hast du als Kind gehört? Also was ist wirklich so das, wo du dich noch erinnerst, die hast du hoch und runter gehört?
Also der Klassiker ist wirklich Freddy der Esel. Also da kann ich mich wirklich erinnern, dass wir als Kinder, ist alles Kassette, ne? Das ist das Ding. Ich glaube, einer der Gründe, warum man damals manche Sachen auch so gut in Erinnerung behalten hat, ist, weil man ja die Kassette nur hatte und nicht alles wie heute. Ich bin zu Spotify gegangen und da ist das alles noch.
Ja, voll krass, oder? Stravinsky gibt's auf Spotify, habe ich auch gerade festgestellt.
Genau, und das Geile ist natürlich, dass man jetzt heute sagen kann, cool, ich höre die mal durch oder ich springe mal in die Mitte und mal dann zum Ende der ganzen, der Hörspiele und so. Und damals hatten wir halt bei manchen Hörspielen einfach so 3 Kassetten und die Kassetten, die wurden aber rauf und runter gehört, die kannte man dann halt irgendwann wirklich halb auswendig. Genau, und da war auf jeden Fall Freddy der Esel Klassiker.
Ja, also jetzt, wo du gerade sagst mit Kassette, ich habe heute auch, als ich so reingehört habe, hatte ich so ein richtig schönes, wohliges Kinderzimmergefühl. Und habe gedacht so, oh, das war so richtig geil. Da hat man sich dann auf den Fußboden gesetzt, so zwischen allen anderen Krempel und diese Kassette angemacht und die dann halt hoch und runter gehört. Genau.
Der Luxus, wenn man einen Kassettenrekorder hatte, der von alleine die Kassette umgedreht hat.
Oh mein Gott, nein, das hatte ich nicht, auf gar keinen Fall. Keine Chance. Ich musste meine Kassetten selber umdrehen. Und es gibt so ein paar Kassetten, die kann ich nicht mehr benennen, was das für Kassetten waren. Ich weiß unter anderem so Geschichten unterm Bujubaum, hatte ich dir ja vorher schon geschrieben. Da habe ich aber leider nichts mehr gefunden dazu, außer so Bücher. Und ich weiß aber, dass es da immer Lieder dazwischen gab, die irgendwie so eine krasse Message hatten. Aber wie gesagt, da habe ich leider nichts mehr zu gefunden.
Habe ich beim Googlen auch nur ganz vereinzelte Sachen gefunden, fand ich ganz schwer zuzuordnen. Habe ich auch gar nicht so krass so als christlich gefunden, ja, weiß nicht.
Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht vermische ich das tatsächlich auch eigentlich mit so einer Kassette zu Missionsgeschichten. Das kann schon auch sein. Und wir hatten dann noch so Kassetten, wo wirklich so Bibelgeschichten drauf waren und vorne, also vorher und hinterher sich aber ein Erwachsener mit einem Kind darüber unterhalten hat. Und das war auch so richtig krass moralisch. Also da weiß ich, die habe ich mir später nochmal rausgesucht zu Hause, um die für mein Patenkind zu digitalisieren. Und ich hatte aber so einen Walkman, mit dem ich das Digitalisieren mir parallel anhören musste. Dann lief das parallel und ich habe abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, das geht auf gar keinen Fall. Also das ist so krass moralisierend, was diese Personen dann diesem Kind da am Ende mitgeben. Die Bibelgeschichten waren aber tatsächlich eigentlich ganz schön gemacht. Es waren mehr so die Deutungen, die dann davor und danach kamen, die ich krass fand. Und dann sind es bei mir fünf Geschwister. Und obwohl das, glaube ich, für Jüngere ist, Strawinski, später erst Strawinski, weil an die sind wir offensichtlich erst später rangekommen oder die sind später erst entstanden.
Du hast auch Strawinski. Ich hatte in Erinnerung, dass du Strawinski überhaupt nicht kanntest, bis wir das
Nein,
erzählt haben. Du.
Strawinski ist das Krasseste, da weiß ich noch, also das ist, die Lieder kann ich noch mitsingen. Wenn ich die höre, kriege ich sofort wieder dieses Gefühl von, oh, Kinderzimmer schön. Genau,
Krass. Ah, okay.
aber die muss ich relativ spät gehört haben, um ehrlich zu sein. Also, weil eigentlich vorher auf jeden Fall fünf Geschwister
Aber
noch.
auch sehr unterschiedlich, ne? Also Strawinski ja eine ganz andere Nummer als Fünf Geschwister.
Total.
Das wird, glaube ich, auch gleich ein spannendes Gespräch. Es gibt ja so ein paar Sachen, auf die wir jetzt, glaube ich, kommen, wo man merkt, da wurde probiert, halt eine christliche Alternative zu den Mainstream-Sachen zu finden, wie bei Fünf Geschwister. Und ein paar Sachen waren auch echt für sich einfach so und haben so irgendwie existiert. Strawinski fällt mir nichts Vergleichbares zu ein.
Also Strawinski fällt wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen raus, merke ich auch jetzt noch beim Hören, dass
Ja.
aus dem Rahmen rausfällt. Genau, und dann halt in meiner Jugend sehr Peretti. Die Peretti-Bücher, da gab es einmal diese vier Bücher für Jugendliche und dann gab es aber diese drei Bände. Ich vermute, dass die eigentlich für Erwachsene geschrieben waren, aber ich habe sie eindeutig im Teenie-Alter gelesen. Du kennst die gar nicht, ne?
Ich kenne halt nur diese, ich glaube,
Interessant.
also ich glaube, ich kenne diese Bücher, aber das Lustige ist, dass ich da wirklich, ich stand schon auch als Jugendlicher auf leichte Kost und in meinem Kopf sind die wirklich da einfach eingeordnet bei nette Abenteuergeschichten. Punkt
Genau, also
so.
die vier Kinderbücher, auf jeden Fall nette Abenteuergeschichten. Und ich glaube, diese drei Bände, Licht der Finsternis und Finsternis dieser Welt, wenn du junge Evangelikale, also wenn du evangelikale Christen und Christinnen fragst, die mein Alter haben, die werden die wahrscheinlich meistens kennen, diese Bücher. Ich glaube, die waren damals echt so Standardliteratur. Also zumindest in
Na
meinem
krass.
Umfeld kennen die viele und hat das hat schon auch sehr geprägt. Genau. Ja. Ja, da ist so ein bisschen die Frage jetzt, wenn wir reingucken, womit wollen wir starten? Also wollen wir mit Fünf Geschwister starten, weil das vielleicht sogar das, also zum Beispiel Freddy der Esel habe ich fast gar nicht gehört. Also da bin ich so mega auf dich angewiesen, was du erzählst. Und du hattest noch was von irgendwelchen Weltraumgeschichten gesagt.
Ja, das ist die Hanno Herzler Kassetten. Hanno Herzler hat, ich glaube, das ist so ein bisschen für mich so, es gibt so manchmal so Leute, glaube ich, die werden, wird dann so ein Name irgendwann, ist dann so famous, dass der auf Sachen draufgeknallt wird. Ich weiß nicht, ob der selber die geschrieben hat. Ich habe da jetzt nicht super groß recherchiert. Sonst hätte man vielleicht nochmal rausfinden können, ob irgendwo die gleichen Verlage oder wer dahinter, die gleichen Teams hinter stecken. Das habe ich tatsächlich jetzt, bin ich jetzt auch nicht so tief eingestiegen. Aber Hanno Herzler, also ich habe die kennengelernt über tatsächlich eine christliche befreundete Familie und der hatte halt so da ein paar Kassetten. Da gab es auch so ein paar über so Abenteuer von irgendwelchen Missionaren im Busch irgendwie. Und zwar immer sozusagen so, dass Kinder eine Rolle, also die Kinder, eine Kindergruppe die Hauptrolle spielt und die erleben irgendwas. Und da gab es halt eben so verschiedene Reihen. Und eine der Reihe sind die Weltraumabenteuer. Dr. Brocker ist das Stichwort. Und das Verrückte ist, von, ich glaube, so Mitte der 90er bis 2010 oder 9 lang an, 26 Folgen, glaube ich, und die erzählen wirklich fast eigentlich eine durchgehende Geschichte. Es ist eigentlich fast unmöglich, mittendrin einzusteigen. Die einzelnen Geschichten für sich sind echt so, ja, okay, so, aber jetzt ist wirklich hier so kaum was passiert. Und also, was für ein absurdes Modell, dass damals in den 90ern man ein Kassettenhörspiel gestartet hat. Wo die einzelne Kassette für sich fast gar keinen Sinn ergeben hat.
Was? Ja, abgefahren.
Deswegen sind das eben also ich glaube, Pauline hat die auch schon nochmal irgendwie gehört und ich eben auch. Und das Lustige ist, wir hatten damals halt wirklich so drei Kassetten davon, die auch nicht zusammenhängend genau waren, sodass ich halt wirklich so die hinteren 16 haben wir uns dann, glaube ich, als Jugendliche mal ausgeliehen, weil halt irgendeine Freundin von uns die als CD-Pack hatte. Die
Krass.
findet man alle auf Spotify und ja, können wir auch gleich mal drüber reden.
Na, spannend. Ja, nee, die kenne ich halt echt gar nicht. Von denen habe ich gar nichts gehört.
Ich glaube, was bei mir noch einfällt, ich glaube, das habe ich aber nicht so viel gehört, nur ein bisschen waren drei vom Ast. Das ist halt wirklich Kinderkinder.
Ja, das kam, glaube ich, später.
Weil das so, das, ich habe die Klecks abonniert früher. Grüße an alle aus dem SCM-Verlag heute. Deswegen die drei vom Ast, aber da habe ich wirklich kaum Erinnerung dran. Und,
gar keinen Bezug dazu.
Ja, ist auch nicht so spannend, glaube ich.
Im Übrigen aber, wo du gerade gesagt hast, wer von was kommt. Ah ja, die Narnia-Bücher wollten wir noch mit reinnehmen.
Ja, das ist übersprechen. Das ist die spannende, das müssen wir vielleicht am Ende mal machen. Und dann die Frage, wo ist sozusagen die Grenze, weil das, was wir jetzt aufgezählt haben, sind ja alles eigentlich Christen wahrscheinlich in den meisten Fällen, die in irgendeiner Form etwas für Christen produziert haben. Ich würde wetten, dass wenn wir mit den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, zu nicht da rausgehen in die Welt, eigentlich niemand irgendwie einen Bezug zu irgendwas davon hat. Damit nicht, dass fünf Geschwister irgendwie ein Begriff ist, der nicht ziemlich christlich ist.
Ja, würde ich aber bei C.S. Lewis mit Narnia ähnlich sehen. Es ist halt einfach nur anders gelaufen, weil es halt Literatur ist.
Gute Frage.
Aber weiß ich nicht, lass uns doch mal diese Literatur ans Ende nehmen, also Peretti und C.S. Lewis mal ans Ende nehmen und vielleicht ist es ja sogar ein Übergang zu nochmal einer anderen Folge mit nochmal einem anderen Thema und jetzt mal einsteigen mit diesen wirklichen Kindergeschichten und vielleicht zuallererst den Einstieg über Freddy der Esel, weil mein Gefühl ist, dass das das Verbreiteteste ist, obwohl ich es nicht kenne. Und dann würde ich fast mit Strawinski weitermachen, weil das nämlich die gleichen Macher angeblich sind wie Freddy der Esel. Das habe ich aber heute erst gelesen und finde ich richtig erstaunlich. Hätte ich nicht erwartet. Und dann fünf Geschwister ist ja dann schon wieder eher so für wenn man schon so ein bisschen älter ist. Und dann vielleicht ist das eine ganz coole Reihenfolge.
Freddy der Esel ist wahrscheinlich, also den es ein Begriff ist, ein Hörspiel. Ich muss mal jetzt tatsächlich mal parallel hier gucken, wie viele Folgen es davon mittlerweile
gibt. Erzähl da mal ein paar Sachen dazu, weil ich weiß immer nur, es gibt da diesen Esel. Und der hat irgendwelche Freunde und der lebt in irgendeinem Wald, glaube ich.
Gibt's tatsächlich, wird von 1979 bis 2003 lief das. Und ich war auch erstaunt, ich habe nämlich die ersten nochmal gehört so. Und 1980, ne, also es ist wirklich einfach 40 Jahre her und es klingt auch wirklich wie, also heutzutage würde es auf YouTube, selbst für YouTube zu billig sein, so, ganz krass. Und fängt eigentlich an, ich würde sagen, es ist wie ein Gleichnis eigentlich, die ersten. Ja? Die erste Folge ist wirklich so, Freddy geht, oder so ein bisschen so bei Tigerente ist auch so, da geht, Freddy geht und trifft ein Tier und Freddy hat das Problem, dass Freddy sozusagen gespiegelt bekommt, weil er verkauft werden soll oder denkt, dass er verkauft werden soll, dass er wertlos ist und dann geht er von Tier zu Tier und jedes Tier sagt ihm, was es kann und er sagt, oh, ich kann das nicht sozusagen und Freddy hat das Gefühl, er ist wertlos und am Ende erfährt er, ja, aber du bist der gute Freund von deinem sozusagen Besitzer und das ist deine Rolle. Geh doch zurück und sei ein guter Freund so. Und natürlich, und da schon, da fängt schon jedes Tier singt natürlich auch ein Lied. Und hat so seine, ne, die Bienen sind halt fleißig, keine Ahnung, das Pferd ist halt stark so. Und das Lustige ist, dass dann am Ende sozusagen, es ist gar nicht so explizit christlich und ich fand es das erste Mal dann sehr christlich, als es dann das letzte Lied, als dann das Ding kam mit dem Typ und es hieß, diene deinem Herrn. Und ich so, da merke ich schon, die Formulierung kenne ich. Das würde ich tatsächlich sagen, war dann, also zumindest so am Anfang bei dem ersten der Sprung. Ich hatte aber auch eine andere Erinnerung an Freddy der Esel. Und zwar habe ich mich eigentlich eher an so spätere Hörspiele erinnert, wo dann Charaktere dazukommen, wo wirklich eine Geschichte erzählt wird, wo da reisen die dann um die Welt, da haben die Charaktere interagieren miteinander, die erleben Abenteuer. Und ich habe die wirklich als einfach nette Kindergeschichten in Erinnerung und nicht so krass moral, also nicht so als so, wie Max und Moritz, ne, wo du liest und es ist wirklich so eins zu eins, hier wird eine Moral an Kinder in eine Metapher verpackt, so Allegorie heißt es dann wahrscheinlich oder sowas, ne. Und die ersten zwei, muss man sagen, von Freddy sind sehr, sehr, sehr krass so aufgebaut und danach kippt es irgendwann, weil dann bekommt Freddy seine Rolle. Der ersetzt einen gestorbenen Hund. Spoiler-Alarm für Freddy der Esel an dieser Stelle. Wenn ihr Freddy der Esel noch hören wollt, jetzt kommen die Spoiler. und lebt dann sozusagen und ist dann so ein bisschen so der lange Zeit, so habe ich den wahrgenommen, als ein bisschen, wie so typischer Hauptcharakter. Also wenig für sie, kann wenig falsch machen, ist sozusagen so das Zentrum. Und dann kommen die Charaktere drumherum, die es halt spannend machen, die so ein bisschen eigene Fehler mitbringen und irgendwie Sachen und so. Und dann entwickelt sich's. Was ist deine? Das ist so ganz allgemein mal.
Ja, also meine Erinnerung ist, dass ich ganz lange nicht wusste, dass es christlich ist. So, das ist schon mal das Erste. Und mich würde innerlich interessieren, ob ich das deswegen auch nicht so spannend fand, weil ich so dachte, das ist nicht christlich, das kann ja nicht gut sein. Oder ob wir einfach nicht daran gekommen sind, also die einfach nicht hatten. Und ich habe immer in Erinnerung, dass Freddy so ein Klugscheißer ist, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die nicht spannend, die Folgen. Ich fand, der war halt so, der hat halt immer alles richtig gemacht, ne? Und der wusste immer für alle anderen Bescheid. Das hat mich irgendwie nicht so gezogen. Aber es kann auch wirklich dran liegen, dass ich die dann zur falschen Zeit habe hören können. Und wirklich so als Kind hatten wir die nicht. Also das war ja immer bei uns, also ich war ja so ungefähr 8, als dann Wende war. Das heißt, ab da hätten wir da auch selber rankommen können. Aber vorher waren wir ja immer sehr abhängig davon, was schicken uns irgendwie Leute. An was kommt man da so ran? Und da hatten wir die offensichtlich irgendwie nicht.
Ja. Ich glaube auch, ich hab eher so die frühen Hörspiele gehört. Und nicht, also ich habe ja natürlich dann irgendwann mit 10 oder wann auch immer, habe ich halt kein Freddy der Esel mehr gehört. Es gibt ja eine lange Zeit, wo einem Sachen, so wo man dann Sachen nicht mehr interessant findet, bis man dann so alt ist, dass man sie wieder interessant findet. Und lustigerweise, wenn man bei Wikipedia Freddy der Esel sich einen Artikel anguckt, wird zum einen als evangelikal klar gebrandmarkt, Genre evangelikal, finde ich auch super. Und zum anderen ist da für jede Folge sozusagen die Tugenden, die Themen aufgezählt.
Das würde mich interessieren. Ja, spannend.
Also wirklich so dann hier irgendwie Selbstwert, Freundschaft, Begabung, Hilfsbereitschaft, Stehlen, Lügen, Vergebung, Eifersucht, Ehrlichkeit, Geduld. Also wirklich so wie so jedes Einzelne. Und das habe ich echt nicht mehr so in Erinnerung gehabt.
Was war denn das, was dir als Kind daran gefallen hat? Also was es für dich interessant gemacht hat?
Ich fand die wirklich erstaunlicherweise ganz, ganz nett. Von dem, also ich glaube, musikalisch ist es echt okay. Also es ist nicht ganz, kann man hören, ist okay produziert. Zumindest später. Ich fand, die ersten waren schon echt grenzwertig. Das klang wirklich wie, da hat jemand sich teil, also gerade die Schauspieler, also man merkt so, dass die Sprecher da teils wurden, da die Kinder, glaube ich, mal irgendwie rangeholt. Hier, liest das mal vor, bitte. So ungefähr. Aber später war das, glaube ich, nicht so, zumindest meine Erinnerung. Und halt coole Geschichten, so Abenteuer. Also ich glaube, es wäre eine spannende Frage, wenn ihr da draußen, die ihr Kinder habt, sagt mal, bis zu welchem Alter das noch interessant ist. Das könnte ich nämlich heute nicht mehr einschätzen. Ob das für 6-Jährige interessant ist, für 8-Jährige. Ich glaube, ich würde schätzen, bei 10-Jährigen ist das schon nicht mehr so. Aber vielleicht überschätze ich das auch. Ja. Ich fand aber eine Sache richtig spannend, als ich jetzt nochmal die ersten 2 Folgen gehört habe. Und zwar sind die tatsächlich fast, also natürlich klar, also christlich an einzelnen Punkten, aber politisch fast, also da gibt es echt so einen Moment, da trifft Freddy die Bienen. Freddy kennt die Bienen schon aus dem ersten und Freddy macht sozusagen im ersten und im zweiten Hörspiel macht Freddy die gleiche Reise und trifft auf die gleichen Charaktere, die gleichen Gruppen, ne, und die sagen sich verändert haben und die Bienen sind völlig überarbeitet und vor seinen Augen bricht eine Biene zusammen. Die Bienen müssen nämlich ist ein bisschen so Start, das ist ganz geil, das ist wirklich so eine Start-up-Metapher oder so. Das sind groß gewachsen, jetzt arbeiten die sich wirklich total ab und dann bricht wirklich eine zusammen und daraufhin sind alle erschrocken, alle Bienen, und sind so, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann sagt Freddy, ey, wie wär's denn, wenn ihr einfach weniger arbeitet und Arbeitsteilung macht? Und dann sagen die ganzen Bienen so, nee, wir müssen so viel arbeiten, sonst schaffen wir das nicht. Und dann sagt Freddy, ey, lass uns doch in Teams in Schichten aufteilen, macht 4 Kategorien so irgendwie, blaue Augen, große Flügel, blaue Augen, kleine Flügel, braune Augen, große Flügel, braune Augen, kleine Flügel. Und dann teilt ihr euch auf, wir müssen nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. Und alle so, ey, geil, wir müssen nur 4 Stunden am Tag arbeiten, das ist ja mega cool. Und sind erst mal voll glücklich. Ich dachte so, was bitte? Was ist das denn? Kommunismus irgendwo oder Sozialismus oder was kommt als nächstes jetzt hier? Und euer Eigentum könnt ihr auch verteilen und gleichmäßig. Ach genau, und dann sagt er sogar, dann sagen die, aber wie soll das klappen? Und dann sagt er, ich möchte 20 Leute. Und dann machen wir 5 Aufseher pro Schicht, die darauf achten, dass das eingehalten wird. Und das ist Freddys Umgang mit Bienen. Und ich dachte so, wie krass ist das denn gerade in so einem Kinderhörspiel, sowas rüberzubringen?
Ja, krass, spannend.
Und ich glaube, heute, heute würde ich das erwarten, dass das, wenn ich das in einem Hörspiel wäre, dass Leute wahnsinnig darüber aufregen würden, dass es denen zu, also jetzt sind wir ja wieder in so starken so Sozialismus, Kapitalismus, sonst was, so Aufspaltungen. Ich habe das gehört und dachte, wie geil ist das denn, dass das hier mittendrin einfach so stattfindet und einfach weitergeht und dann ist das Nächste halt irgendwie, keine Ahnung, Freddy muss halt einen Wurm essen, so.
Was ist daran das Kommunistische für dich? Also ich finde erstmal interessant, dass an der Geschichte, dass sowas in einem Kinderhörspiel vorkommt, also so eine Arbeitsteilungsgeschichte finde ich interessant. Und was mir natürlich schon auch wieder auffällt, dass die Lösung von einer Person kommt und zwar von dem Helden der Geschichte quasi.
Ja.
Aber ist für dich dieses, weil die das Eigentum untereinander aufteilen sollen, das, was du da so als sozialistisch wahrnimmst? Oder was ist der Punkt da? Weil dieses Schichtsystem, würde ich ja sagen, das ist ja auch heute noch, also machen wir ja auch gut im Kapitalistischen, damit wir immer die ganze Zeit dauerhaft arbeiten können und ja nicht die Maschinen zwischendurch abschalten müssen oder so. Also das hat ja auch was, ohne dass ich mich damit jetzt sehr gut auskenne.
Ich fand die Idee grundsätzlich zu Kindern zu sagen, ey, man muss auch nicht so viel arbeiten, man könnte auch weniger arbeiten, macht's doch effizient und arbeitet nur so viel wie nötig.
Okay, das ist
und
nicht
genießt eure Freizeit.
Das ist nicht sozialistisch. Wirklich gar nicht.
Okay, dann habe ich, also ich hab gedacht, 1980, so eine Aussage fand ich sehr so, fand ich sehr links, aber vielleicht schätze ich das so falsch
links,
ein.
Ja, aber das ist nicht immer gleich das gleiche wie sozialistisch und kommunistisch und auch nicht unbedingt links. Nee, so würde ich auch nicht sagen.
Aber wir sind jetzt ja hier 80, wir sind 1980. Mhm. Da war links schon auch, also.
Vielleicht schon, aber trotzdem nicht, also das verbinde ich überhaupt nicht damit, sondern im Gegenteil. Also man muss eigentlich sehr, sehr fleißig und sehr dauerhaft arbeiten, um für die Gemeinschaft, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, das machen wir vielleicht andermal nochmal. Aber auf jeden Fall interessant, dass in einem Kinderhörspiel sowas vorkommt. Gab es denn noch so andere Botschaften, die dir jetzt so aufgefallen sind, wenn du das als erwachsene Person hörst, wo du sagst so, ah, okay, das ist so die Message, die, weil das finde ich ja heute so interessant, ne? Also zu gucken, was ist für einen denn als Kind daran spannend gewesen und rübergekommen und gleichzeitig transportieren diese Kindergeschichten ja immer Botschaften an uns, also so Lebensgrundsätze und gibt es da so Sachen, die für dich sichtbar geworden sind bei Freddy der Esel?
Ich habe das Gefühl, es wird mit Freddy Esel auch, also dadurch, dass er diese, wie sagt man, omnipotente sozusagen Macht da ist oder sozusagen diese weise Person und tatsächlich, dass das seine Rolle ist. Das Lustige ist, er ersetzt sozusagen den alten Hund, der sozusagen immer die Weisheit gesprochen hat und den ersetzt er auf dem Bauernhof. Mhm. Das ist sozusagen seine Rolle, die er da bekommt. Ich habe mehrere Sachen im Kopf, wo es irgendwie um Streit oder sowas ging, dass diese Gruppe, diese sehr verschiedenen Leute, die da zusammenkommen, halt irgendwie streiten und Freddy lustigerweise aber irgendwann auch mitstreitet. Also ich habe das dass der nicht immer daneben ist und sagt so, okay, jetzt gucke ich mir das mal an, sondern dass Freddy halt zum Beispiel irgendwann auch der sture Esel ist und es gibt dann auch einen ganz Weisen zum Beispiel, der dazu kommt, der Sokrates, der Kater, aber auch der ist nicht, also auch der streitet mit, auch der ist Teil der Gruppe und führt die Debatten mit oder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben als eigentlich sehr positiv. Mhm. Weil ansonsten, also ich werde die ersten zwei Folgen fand ich sehr, die habe ich jetzt halt heute mal gehört, so, und da habe ich wirklich gedacht, so, ah, krass, da haben sie sich, glaube ich, dann irgendwann rausentwickelt und haben irgendwann angefangen, Charaktere zu entwickeln. Weil das, also das wirkt halt wie einfach eins zu eins so, ne, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte keine Klischees aufrufen, aber so Kinderstundengeschichte. Wir finden eine klare, mit einer klaren Moral am Ende so.
Ja, und das ist interessant, weil also so wenig wie ich Erinnerungen habe an Freddy der Esel, ist trotzdem in mir so ein Gefühl von, dass da auch sehr unterschiedliche Charaktere ihre Stärken haben durften. Also dass so, dass zwar Freddy schon immer diese Hauptperson ist, aber es auch so ein bisschen vielfältig ist. Also dass es die ganzen unterschiedlichen Tiere da irgendwie auch braucht mit ihren mit ihrer Verschiedenheit. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher wirklich nur geraten, weil ich mich da wenig mit auseinandergesetzt habe mit Freddy der Esel.
Ich würde jetzt eine kleine Brücke schlagen zu den Brocker-Hörspielen, weil mir da nämlich auch was aufgefallen ist. Und zwar.
Aber sicher, dass die jetzt schon gut kommen, Jan? Also, oder ob, weil wir müssten ja trotzdem kurz einführen, was sind diese, worum geht es in den Geschichten und dann auch tatsächlich die zu Ende bearbeiten. Aber das ist ja wahrscheinlich eher fast für Jugendliche, oder?
Okay, dann machen wir den Sprung später und ich stelle dir die Frage jetzt zu den fünf Geschwistern.
Ich würde zu Strawinski gehen, weil es sehr gut passt. Wir bleiben da nämlich immer noch, das sind ja jetzt Tiere. Bei Freddy der Esel sind das ja alles Tiere, da spielen ja noch keine Menschen eine Rolle. Und Strawinski bleibt auch ein bisschen in so einer anderen Welt, also wo man noch so Parallelen schlagen kann. Fünf Geschwister spielt ja dann schon in unserer Welt,
sage ich. Meine Frage wäre gewesen, hast du Strawinski oder auch Fünf Geschwister als politisch empfunden? Weil ich bei Freddy der Esel tatsächlich das Gefühl hatte, da haben Leute auch dahinter eine klare politische Meinung. Und die fühlt sich aber, ich glaube, das würde so heute so nicht, also wenn jemand heute Freddy der Esel so machen würde, diese ersten, und in dem Umfeld das machen würde, würde das anders passieren. Da würde es um andere Themen gehen und es würde anders, also dafür, dass es sehr klar christlich war und eine sehr klare sozusagen Metapher halt auf oder so eine, wie so eine Bibelgeschichte eigentlich sozusagen, ne, so man, hier kommt die Person und die erlebt Sachen und dann geht sie und schlichtet halt und streitet euch nicht und bla bla bla. Würde ich schätzen, würde heute so nicht, also ich hatte das Gefühl, es fühlte sich politisch an tatsächlich. Mhm. Zumindest diese eine Stelle mit den Bienen. Und ich habe mich gefragt so, ich war ganz positiv hier überrascht. Also grundsätzlich auch, dass da überhaupt ein politisches Thema aufgegriffen wird. Und jetzt wäre die Frage, erzähl mal, was Strawinski ist und ob du das Gefühl hast, ob du das Politische darin gefunden hast.
Also das kann ich, glaube ich, gleich beantworten, weil man letztlich ja immer sagen muss, alles ist politisch. Ob die Leute das bewusst haben, die das machen, das würde ich in Frage stellen. Das würde ich auch bei Strawinski auf jeden Fall in Frage stellen. Aber trotzdem hat Strawinski was Politisches. Aber mal gucken, genau. Also Strawinski ist die Geschichte von einem kleinen Maulwurf. Das spielt aber tatsächlich in einer märchenhaften Welt. Da gibt es auch, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißen diese Wesen, die Faune? Also da spielen auch Faune mit und halt alle möglichen so Fabelwesen. Und das fängt damit an, dass Strawinski eindeutig noch irgendwie in eine Schule geht, aber er wird schon als ein ganz weises Tier beschrieben, als eines der klügsten des Waldes. Und der hört das Wolkenlied. Der träumt in der Schule und hört das Wolkenlied. Und das ist auch total krass. Also in diesen Geschichten kann man ganz, ganz klar biblische Gleichnisse sehen. Also quasi schon, glaube ich, im zweiten Clip läuft Strawinski durch den Wald und hört auf einmal irgendwo Stimmen und dann trifft er auf zwei Häuser, die ihm ihr Lied singen. Also es geht da auch immer, dass da ein Lied gesungen wird. Und dann geht es darum, dass das eine Haus auf Felsen steht und keine Angst hat, sondern sich mega sicher fühlt. Und das andere Haus steht eben auf Sand und weiß, es kommt jetzt ein Sturm und hat totale Angst, dass es gleich zerfallen wird. Und ich muss vielleicht noch vorneweg sagen, ich liebe Strawinski. Also wenn ich irgendwas in meiner Kindheit unglaublich gerne gehört habe, dann diese Hörspiele. Und es hat mir heute ein bisschen das Herz geblutet, als ich dann da reingehört habe. Und ich vorher noch so dachte, nein, das ist sauber, das Ding. Das habe ich gar nicht so erlebt, dass da irgendwelche krassen Botschaften drin sind. Und ich müsste jetzt sagen, es ist durchdrungen von evangelikalen Botschaften. Und es fängt an, also ich fand es dann so spannend, das mit erwachsenem Ohr zu hören. Man hört dieses Lied von diesen zwei Häusern und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das eine ist ganz, oh nein, ich versinke, ich werde sterben. Und dann kommt dieser Sturm und dieses Haus stirbt. Also es sind nur noch Trümmer übrig und es interessiert dieses Haus auf dem Felsen und Strawinski gar nicht. Also da stand gerade noch ein Haus, es hat mit ihnen geredet und gesprochen und da gibt es keinen von, oh, das arme Haus und jetzt ist es weg. Sondern, ja, nee, genau, das passiert halt, wenn man auf Sand steht. Ist halt blöd, ne? Wie gut, dass ich auf Felsen stehe. Schick. Und ich denke so, what? Was ist das denn? Das ist doch keine schöne Message. Also wirklich nicht. Und es wird aber auch wirklich dieser Bibeltext zitiert hier, wo ich auch, das hatte ich auch nicht so in Erinnerung, dass da richtig Bibeltexte zitiert werden. Und dann trifft er gleich auf die rote Königin, die die Münze sucht. Und was ja gleich das nächste Gleichnis ist und kurze Zeit später kommt dann schon noch eins. Und er muss dann auf die Reise gehen, weil in diesem Wolkenlied wird halt immer diese Frage gestellt, wer hat die Wolken gemacht, wer hat die Blumen gemacht, wer hat allem einen Namen gegeben etc. so. Und er soll sich auf die Suche machen, rauszufinden, wer all diese Dinge gemacht hat. Und sie schließen sich dann erstmal noch so drei Freunde an. Die sind alle so ein bisschen trampelig und ein bisschen trottelig. Und ich muss aber eigentlich sagen, dadurch sehr sympathisch, wenn man es heute hört. Weil die haben irgendwie so ein bisschen mehr Bock auf Spaß, ja? Also die wollen so die schönen Sachen mitnehmen und lenken damit Strawinski natürlich ab. Und deswegen werden die irgendwann auch zurückgeschickt. Und er muss alleine weitergehen. Und was ich dann...
Und das sagt ihm ja schon jemand, oder?
Das sagt ihm sein Lehrer dann und auch die rote... Also die sind dann unterwegs und kommen, also kommt ein Faun und lädt die ein, Mensch, wollt ihr nicht mit uns feiern? es ist super schön, es kommen hier gleich ganz viele Faune und wir machen Musik und tanzen. Und der Klopstock, der eine Freund, yeah, ja, das ist doch voll cool, da machen wir mit. Und dann der Strawinski, nein, das sind die wilden Faune, vor denen hat uns doch der Lehrer immer gewarnt. Und nein, das machen wir jetzt nicht. Guck mal, wir gehen da drüben in das Haus und holen uns was zu essen. Und das ist das Haus der rotfarbenen Königin. Und dann gehen die da halt rein und die rotfarbene, also die hat immer so ein rotes Kleid an. Ich glaube, die heißt die rotfarbene Königin. Und ist, glaube ich, ein Synonym für den Heiligen Geist, vermute ich.
Das habe ich nicht gecheckt.
Synonym für den Heiligen Geist. Und weil es gibt auch den Sohn des Elohim und natürlich Elohim. Also das ist extrem.
Ja.
Also ganz, ganz krass dran. Und die sagt dann halt, ja, schön, dass ihr in meinem Haus seid, weil das war nämlich belagert von Faunen. Nee, es war... Hat sie das überhaupt gesagt? Nee, ich glaube, an der Stelle hat sie das noch nicht gesagt. Und sie sagt einfach nur, passt auf mein Haus auf, ich bin jetzt mal weg. Lasst niemanden rein. Und kaum ist sie weg, sind die Faune an den Fenstern. Und boah, guck mal, wie schön und wie schön. Lasst uns mal rauen, wir haben ein schönes Lied für euch. Und da sagt Strawinski dann halt, ja, kommt rein. Und dann gibt es parallel noch den Rattenkönig. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Es gibt parallel den Rattenkönig, vor dem ist Strawinski gewarnt worden, dass der halt ihn ins Verderben ziehen will. Und auch das ist spannend. Die ersten drei Lieder, von den ersten drei oder vier Liedern sind zwei oder drei darüber, nimm dich in Acht. Also es ist richtig, ich habe mir den Text rausgeschrieben, weil ich das so krass, nimm dich in Acht, sei auf der Hut, dann geht's dir immer gut. Und ich so dachte, boah, krass, weil der Rattenkönig, der will natürlich, ne, der will die Seele und das Leben und dann gehst du unter. Das singt der dann auch selber. Also Strawinski begegnet dem dann im Wald und
Und das ist super, also das ist wirklich richtig gruselig, das ist echt, also ich habe das Gefühl, das ist echt ganz gutes Fantasy eigentlich.
Ja, an sich schon.
Und ich glaube, das ist der Grund, warum es für mich tatsächlich auch nicht, ich habe das wirklich komplett eindrücklich in Erinnerung, aber gar nicht als geistlich, weil es so es ist so eine krasse Metapher, die da aufgebaut wird. Und wahrscheinlich könnte man, wahrscheinlich wenn man es jetzt nochmal hört, ne, wie du schon sagst, dann ist es echt so, boah, krass, irgendwie ist es super so drauf. Aber
und die ist halt genauso, Jan, dass ich auch vorher dachte, ja, das ist ja, das spielt ja so krass in einer anderen Welt. Das hat mir, also da habe ich keine großen Botschaften oder so mitgenommen. Und
jetzt ich wusste, dass es eine Botschaft ist, dass der Rattenkönig ist halt der Teufel oder so Satan oder whatever. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für mich anders in Erinnerung
Aber ist ja,
vielleicht war es zu abstrakt für mich als Kind. Ich war nicht klug genug.
Das war auch die Kritik dran, dass Strawinski zu abstrakt ist, dass Kinder das ja gar nicht checken können, dass das irgendwie Wahrheit ist so. Und auf der anderen Seite sind die Botschaften aber viel, viel krasser als bei Freddy der Esel. Das habe ich auch so in Erinnerung viel, viel klarer von, also der Strawinski dann auch zu der rotfarbenen Königin, oh ja, ich bin schuld und ich bin ein Sünder und ne, so, oder auch schon dieses Haus, was dann steht. Was dann auf dem Felsen stehen geblieben ist, hat dann auch gesagt, ja, die rotfarbene Königin, die kommt zu uns armseligen Wesen. Also so, wo ich so dachte, what, krass, okay.
Es sind halt wirklich, also, ne, jetzt ist immer, das Spannende ist ja immer sozusagen zu trennen zwischen inhaltlichen Kritik und der sozusagen rein fachlichen Kritik. Ich finde, Strawinski ist echt ganz gut gemacht. Während die ersten, also zumindest Freddy Esel, die ersten sind wirklich noch, boah, richtig holprig und das ist eine Zeit, Strawinski ist ja auch 80er Jahre. Finde ich Strawinski, die Charaktere sind super cool geschrieben, man hat richtig Bock, also die sind, also auch Strawinski ist zum Beispiel nicht so der perfekte Held, sondern Strawinski hat total Fehler und macht Fehler und wurschtelt sich da durch. Also es ist, glaube ich, am Ende von der offensichtlichen Parallele zur Bibel ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Narnia, mit diesem Löwen, der kommt und geopfert wird und der Hexe, bla bla bla. Ich finde es aber zum Beispiel, also ich habe es besser in Erinnerung, muss ich aber einfach sagen. Aber
viel schöner erzählt als Narnia, das muss man ganz, ganz klar sagen.
Weil ich Narnia total platt auch fand, diese Geschichte, diese erste da mit dem Löwen. Und ich habe Strawinski wirklich als sehr organisch in Erinnerung.
Und es sind super, also das ist auch wirklich ganz liebevoll gemacht. Auch diese Lieder sind so schön. Also dann dann kommen die irgendwie in so einen Keller und da ist so ein Sauerteig, der immer die ganzen Bücher frisst. Oh. Das ist der Globko Gabgalab, ja. Der Globko Gabgalab, der blubber, 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 blubber. Also es sind irgendwie schön gemachte Lieder oder dann begegnen sie irgendwo im Wald so einer Quelle, die ganze Zeit vor sich hin kichert. Ja, die ist so großartig. Also das sind schon wirklich sehr, sehr schöne Charaktere drin. Ich fand es wirklich schade beim nochmal reinhören, dass es so glatt ist, also so klar ist in dieser Botschaft. Und mich hat es echt, ich habe mich an vielen Stellen immer mal gefragt, so, wo kam denn diese Idee bei mir auch so her, so ein sauberes Leben zu leben? Und in diesen ersten 10 Clips nur von der ersten Folge von Strawinski, das ist so klar, der darf keinen Spaß haben. Nichts auf dem Weg darf mitgenommen werden, was Spaß macht, sondern er hat eine Aufgabe und die hat er ganz klar und alles andere ist Verführung und Versuchung. Es ist, also wo ich so dachte, ja, genau, richtig. Man muss ganz tugendhaft leben und man hat einen klaren Auftrag, den muss man erfüllen und alles, was eigentlich Spaß macht und Genuss ist und einfach diese Welt genießen und erleben und tanzen und Musik machen und neue Freunde finden und auch mal stolpern und also es ist ja auch so schwarz-weiß, ne? Also die Faune sind da halt klar, sind halt nicht gut, ne? Und dann kommen da die Ratten dazu. Und
das ist halt wie Herr der Ringe oder sowas, ne? Da gibt es halt die Orks so, ja, und so genau. Sind halt die Faune, so auf dem Niveau ist das wirklich.
Na, das sind die Ratten eher sogar. Also die Orks sind
eher
die Ratten. Aber und dann gibt es immer diese Wesen parallel, habe ich dann auch schon reingehört, die dann halt wissen, die rennen halt weg vor dem Elohim und auch vor der rotfarbenen Königin, weil sie wissen, der Elohim will von ihnen, dass sie sich entscheiden zwischen dem Rattenkönig und zwischen ihm. Also auch dieses ganz klare, man muss sich entscheiden, in welches Reich man gehört und Gut ist ganz klar zugeordnet, Böse ist sehr klar zugeordnet und auch nicht ich bin irgendwie dafür verantwortlich, wenn der Streit ausbricht, sondern der Rattenkönig initiiert Streit und also, weißt du, das ist so voll so dieses Anfechtungsding.
Ja, total.
Im Kontext. Und das macht mich echt so ein bisschen traurig, weil ich finde es an sich sehr, sehr schön erzählt. Also diese Lieder und auch, ich habe auch dieses Gleichnis von dem Bauern mit der Perle noch so sehr in Erinnerung, der dann dieses Lied darüber singt, wie wertvoll ihm diese Perle ist und wie gern er dafür irgendwie alles aufgegeben hat. Und da sind ja auch eigentlich schöne Bilder drinnen, ne? So die Frage, was ist denn so die Perle für dich, für die du wirklich auch viel aufgeben würdest? Aber dass sie halt schon alle so sehr klar gedeutet sind, ist echt schade. Man könnte doch mal gucken, ob das in den späteren Folgen wieder angenehmer wird.
Boah, aber später kommen die richtig gruseligen Sachen.
Es ist schon heftig, Strawinski.
Also die Sachen, die mir wirklich in Erinnerung, ich habe das wirklich eher so in Erinnerung auch so, ne, am Anfang so wie bei Narnia, das dann bei Harry Potter und so die ersten, da geht's noch und dann später hin raus wird's richtig. Es sind 6, also man kann es bei Spotify finden, Strawinski mit, also ja, SKY hinten, also nicht irgendwie mit I oder so. Und am besten einfach direkt das Lied und das Lied der Wolken, sonst landet man natürlich immer bei dem klassischen Strawinski, beim klassischen Strawinski. Und hinten raus geht es dann nämlich tatsächlich um die Hölle und so. Und da gibt es nämlich einen Keller oder wie so eine Art Gefängnis.
Stimmt.
Und das Krasse ist, da hatten wir schon mal darüber geredet.
Darunter, oder?
Genau.
Fällt doch darunter. Oh.
Und da haben wir schon mal drüber geredet, nämlich, dass das Schlimme ist, als in der Himmel-Hölle-Folge haben wir, glaube ich, darüber geredet, dass dieses Bild ist, da gibt es diesen Keller. Oder diese, da sind die sozusagen, und da kann man entweder freiwillig runtergehen, wenn man zu dem Rattenkönig möchte, und da kommst du aber auch nicht wieder zurück. Und das Schlimme ist, glaube ich, dass einer von den Freunden, Spoiler-Alarm, tatsächlich mit irgendwem kämpft und aus Versehen runterfällt. Und dann ist der halt auch weg.
Wie krass, oder? Aus Versehen.
Und das ist wirklich.
Versucht hat. Oh.
Das Bild, also ich habe das, es gibt einen Film oder sowas. Deswegen beim Glub Glub Glab Galab musste ich gerade denken, müsst ihr bei YouTube mal finden. Wenn ich es finde, packe ich es in die Beschreibung.
Der ist super schlecht gemacht.
Genau, der ganz schlecht ist.
Oh Gott.
Also wirklich ganz gruselig schlecht ist. Aber das in meinem Kopf, ne, das ist ja meistens, dass die Sachen im Kopf viel krasser sind, als wenn man sie dann irgendwie im Film sieht, ne? Und genauso muss ich sagen, diese Treppe, das ist wirklich für mich was, das habe ich wirklich, da habe ich wirklich das Gefühl, kann ich aufrufen von dieser Treppe.
Ja, ich auch.
Und auch wenn das eine Steintreppe und wenn du da ausrutscht, dann bist du halt einfach im Arsch.
Hm.
Und das fand ich schon, heavy.
Hm. Ja, ja. Also ich fand auch, also ich habe so da reingehört und habe gedacht, es ist sehr, sehr angstbesetzt. Also es ist sehr, nämlich auf die, sei auf der Hut, nämlich ein Ach, der Rattenkönig will dich verführen. Du darfst dir hier keinen Seitentritt erlauben. Du musst dein Ziel im Blick behalten. Ansonsten wird dir hier Schlimmes passieren. Gehst du verloren. Das ist schon.
Ich glaube, ich habe das wirklich damals einfach als Hörspiel gehört. Einfach als spannende Geschichte. Das ist so geil. Ich habe das, war einfach mit cool. Am Ende gewinnen halt die Guten. So geil, hier Geschichte. Ich fand der Twist mit dem Kreuz, den fand ich auch schon da. Merkt man, dass das irgendwie komisch gelöst ist. Oder sagen wir nicht so, Das ist genauso wie bei Narnia und so, das ist dann halt, da wird es dann irgendwie, das so dieser kurze Moment, das ist halt einfach was, das ergibt halt keinen Sinn.
Ne?
Also das ist, ergibt einfach keinen Sinn, dass da jemand stirbt und wieder aufsteht, so. Und genauso ergibt das, also das ergibt in der Bibel keinen Sinn. Und was man dann daraus, ne, welchen Schluss man daraus zieht, muss man dann selber für sich überlegen. Das ergibt auch bei Narnia keinen Sinn und das ergibt auch bei Strawinski keinen Sinn. Das fand ich schon damals komisch, aber ansonsten,
ja, also, genau, von dem her, leider jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, spielt es euren Kindern heute vor oder, genau, wäre ich wahrscheinlich...
Hört es euch das selber an, hört euch mal selber an und sagt genau. Mal.
Ich werde mir bestimmt noch ein, zwei Folgen reinziehen, einfach weil ich diese Lieder so sehr liebe. Ich habe die so sehr gerne mitgesungen.
Ich glaube, ich müsste wirklich bei Folge 2 oder 3 anfangen, weil ich die ersten wirklich extrem, ich glaube, nicht so spannend finde.
Ach krass, nee, die habe ich, gerade das Wolkenlied, das habe ich geliebt. Aber ich glaube auch einfach, weil ich dieses Lied tatsächlich auch sehr geliebt habe.
Ja. Komisch, dass wir das, wir haben viele Kassetten überspielt gehabt. Ich überlege gerade, ob wir die im Original hatten oder ob es auch so überspielte Kassetten waren. Ich schätze
die
mal.
Hatten wir im Original, die sehe ich tatsächlich noch vor mir.
Krass.
Ich glaube, 5 Geschwister hatten wir ganz viel überspielt.
Ja. Wollen wir zu 5 Geschwister mal kommen?
Ist ein guter Übergang. Genau. Da kann ich mich tatsächlich wenig an Folgen erinnern, als mehr an diese 5 Kinder, die es da gab. Und die hatten, ihr Vater war, das weiß ich nicht mehr, war der jetzt Archäologe oder war der Pfarrer? Was war der eigentlich?
Pfarrer. Pfarrerskinder. Das sind 5 Pfarrerskinder.
Gemeine liebe Güte. Okay.
Mhm. Und die heißen auch wirklich
Esther?
Also, warte, ja.
Esther kann ich mich erinnern, Georg. Aber einer hieß doch Georg, oder?
Kann gut sein. Also ich hab 5 Geschwister nie gehört.
Ehrlich? Ach so, da muss ich das Wissen liefern. Das muss ich. Okay, gut, dann kann ich.
Ich war wirklich 5 Freunde schon viel, TKKG viel, 3 Fragezeichen. Das war meine Welt, 5 Geschwister, komplett an mir vorbeigegangen.
Und das, glaube ich, nämlich ist das Dilemma bei mir, warum ich diese Sachen so viel gehört habe, weil wir die halt gekriegt haben aus unseren christlichen Netzwerken. Und an 3 Fragezeichen und diesem ganzen Kram bin ich erst viel später rangekommen. Die habe ich dann auch geliebt und 5 Geschwister fand ich toll, aber ich bin da nicht rangekommen. Ich habe das nicht nirgendwo gekriegt. Und ich habe jetzt heute mit Chris auch nochmal drüber gesprochen, der meinte so, er hat halt viel lieber die 5 Freunde gehört, weil er das viel spannender fand als die 5 Geschwister. Und die 5 Geschwister, muss man wissen, eben 5 Geschwister, Pfarrerskinder, und die rutschen immer in irgendwelche Fälle, die sie so aufklären müssen oder die sie so lösen müssen. Und das, wo ich habe mir da jetzt nichts mehr angehört davon, aber was ich noch in Erinnerung habe heute, ist, dass die so unglaublich sauber sind. Also immer, also es wird so, oh Gott, sind die gut, das ist ganz fürchterlich. Also die sind wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Und auch eben wehe, da erlebt, glaubt sich mal jemand einen Fehler, das ist dann schon schwierig.
Ja. Ich glaube, ich habe vielleicht irgendwann mal früher. Ich kann mir die gleichen, von denen ich auch viele, also die gleichen Familien, wo ich weiß, dass ich die Dr. Brocker-Sachen damals her hatte, die hatten auch so 5 Geschwister. Und ich habe da mal ein, 2 Folgen gehört und ich fand das auch wahnsinnig harmlos. Also TKKG ist ja auch schon sehr harmlos. Für einen Freund ist halt einfach sehr alt und 3 Fragezeichen hat ja wirklich den Sprung auch in die Neuzeit geschafft. 5 Geschwister gibt es bis heute, ne? 5 Geschwister werden bis heute produziert.
Nein, die müssen doch, geht doch gar nicht auf. Also ich meine, dann sind die doch schon lange.
Ja, das ist auch wie bei 3 Fragezeichen. Dann gibt es, die sind halt ewig, dann machen die ganz langsam, wenn die alt. Bei 5 Geschwistern fand ich krass, dass es gab ja zuerst Bücher und dann Hörspiele. Also insofern.
Stimmt, ich habe viel mehr die Bücher gelesen. Mhm. Ja, du hast wieder recht.
Und ich habe das gehört und dachte, oh krass, ich habe das 3. Hörspiel gehört heute. Mhm. Weil ich glaube, die anderen kamen mir schon bekannt vor. Wahrscheinlich habe ich das schon mal so alle paar Jahre, glaube ich, denke, oh witzig, dann hörst du mal eins, denk, ah okay, und dann nicht so. Und ich habe mir, was mir sofort aufgefallen ist, das ist wirklich professionell produziert. Im Vergleich zu Fredi der Esel, was natürlich noch ein paar Jahre älter ist, 5 Geschwister merkt man, da ist Geld geflossen. 5 Geschwister merkst du aber auch, was du eben gesagt hast, finde ich, da saßen, also weil das Geld geflossen ist, bin ich mir sehr sicher, dass da irgendwer gesessen hat und gesagt hat, und jetzt müssen wir aber auch auf den Inhalt achten. Da war nicht eine Person, die das geschrieben hat, bin ich mir sehr sicher, sondern würde schätzen, da saß eine ganze Redaktion, weil das wirklich so dermaßen glatt gebügelt ist, wie du gesagt hast. Ne? Also da werden wirklich so am Abend, bevor dann der große Showdown ist, setzen die sich alle nochmal im Spukschloss hin und beten nochmal. Und die beten noch für die Bösen. Die beten nicht nur, ey, komm, dass wir es schaffen, wir beten nochmal für die Bösen. Und das bewegt dann, und der Bösewicht, der hört das dann, dass sie für ihn gebetet haben und das bewegt ihn dann zur Umkehr und er stellt sich einfach. Und es ist so, what, das war die Auflösung, dankeschön.
Ja, ja. Und das hat mich schon, also da merke ich sehr, dass in mir was anklingt. Also das ist jetzt so bei Strawinski schon, aber auf jeden Fall spätestens bei 5 Geschwister und nochmal mehr auch bei Narnia. und das klingt, das war sicherlich nicht nur diese Hörbücher, aber das ist schon so ein Zukunftsversprechen gewesen. Also so dieses, wenn du sehr tugendhaft bist, wenn du da gute Entscheidungen triffst, wenn du betest, wenn du da irgendwie ne, deine Feinde liebst und all diese Geschichten, dann geht das gut, dann wird das irgendwie gut für dich. Das ist schon so ein großes Versprechen, was da drinne steckt. Aber du darfst dich eben nicht verführen lassen, du darfst nicht loslassen. Also wo ich nochmal so ein bisschen mehr verstanden habe, wo diese große Enttäuschung später auch herkam, dass das nie sich eingelöst hat. Also dass das wirklich über sehr viele verschiedene Kanäle genauso auch transportiert worden ist. Das war mir echt nicht so klar. Also das war so, glaube ich, heute, weil ich mich nochmal so mit den einzelnen Sachen auseinandergesetzt habe, ein bisschen auch eine schmerzhafte Erkenntnis, dass ich dachte, krass. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Geschichten unterschiedliche Wirkungen haben, je nachdem, mit was für einem Fundament selber man sich die anhört. Also ob man da irgendwie auch so eine Lücke hat, wo man so eine Sehnsucht hat, die da, ne, auch, oder aber vielleicht ist es auch was Kinder immer geil finden, wenn einem so erzählt wird.
Wobei ich da auch schon bei denen, die wir jetzt schon haben, einen Unterschied machen würde. Ich habe das Gefühl, dass die das, sagen wir mal, das Mittel, was gewählt wird, das Erzählerische, sich sehr unterschiedlich auswirkt. Bei Freddy der Esel, finde ich, ist es ja, das geht es ja wirklich eher so um gutes Verhalten.
Genau, das ist für mich am losgelösten gelöst von diesem Erlösungsthema. Da gibt es das Erlösungsthema halt nicht drin. Ne?
Genau, da geht es sehr um so Alltagskonflikte wirklich. Strawinski ist ja komplett einfach eine Allegorie. Und fünf Geschwister, die machen halt diesen Kniff und deswegen finde ich es auch fast am schlechtesten von den Sachen, die wir bisher haben. Weil es, der Kniff ist, dass zum einen die ganze Gruppe, die Guten sind, alle Christen, alle super krass, da gibt es keine kritische Stimme, die sozusagen den HörerInnen präsentiert wird als gleichwertig. Das ist der Unterschied bei Brocker übrigens, da kommen wir gleich nochmal zu. Da gibt es, und die haben tatsächlich eine von denen, ich weiß nicht, welche von den Schwestern da, ist tatsächlich Erzählerin auch.
Stimmt, so, ich glaube, das ist die Esther sogar.
Allein sie Esther heißt, alter Schwedemann.
Ja, ja.
Und das fand ich nochmal krasser, weil dieses Mittel gewählt wird, wirklich zu sagen, ey, das ist auch hier einfach die Wahrheit. Also,
ja, das spielt ja auch super, genau, und das spielt ja auch in unserer Realität. Also das andere, da kann man ja immer noch sagen, es ist irgendwie eine andere Welt, in die das verlagert worden ist. Das ist ja wirklich so, ich könnte Esther sein, ich könnte hier Fälle lösen, wenn ich bete, dann kriegt man das raus und ich kann so gut sein. Ist auch die Frage, ob es das jemals da gibt, dass es eine Person gibt, die kein Christ oder Christin ist und auch irgendwie gute Ideen hat oder gute Gedanken hat oder so.
Ja, es ist vor allem krass, dass, also in dem Hörspiel, was ich gehört habe zumindest, dass dann auch das so diese Grundidee von, also alle wollen am Ende Christen werden und wenn du nur lang genug sozusagen irgendwie bist, wie du, also dich in die gute Richtung bewegst, dann wirst du irgendwann halt Christ oder Christin, so, weil es ja sozusagen der natürliche Weg ist für alle. Das ist da halt eine absolute Selbstverständlichkeit. Und ich finde, das Traurige ist, ich finde, die fünf Geschwister haben es nicht nötig, weil, wie gesagt, beim Hören habe ich gedacht, ah krass, das ist gut produziert, die SprecherInnen sind gut, viel besser als bei Freddy der Esel zum Beispiel und auch viel besser als bei Brocker. Da ist offensichtlich Geld geflossen, da wussten Leute, wie man das schreibt. Wenn man einfach diese ganzen christlichen Sachen weglassen würde, wäre das eine stabile Alternative zu für den anderen großen Mainstream-Dingern. War relativ spannend auch, irgendwie ein bisschen tricky gemacht, so, was die Auflösung. Hat es null nötig. Also einfach schade.
Und ich würde sogar sagen, dass sogar die fünf Geschwister so ein bisschen auch unterschiedliche Charaktere haben.
Ja.
Also das eigentlich ganz cool rausgearbeitet war, dass die nicht so total gleich sind. Die zoffen sich auch mal, also die haben auch mal so Geschwisterstreits, dass, glaube ich, die eine immer relativ dominant ist und die Brüder halt vor allen Dingen auch jünger sind. Und da gibt es dann immer mal, also es wäre ja auch ein super spannendes Thema gewesen, auch sowas irgendwie damit aufzuarbeiten. Und das stimmt, das macht einfach dieses sehr, sehr Fromme und dieses sehr, sehr Gute macht es dann echt eigentlich so ein bisschen kaputt.
Ja. Ja, wie gesagt, habe ich gehört, dachte, ach, wie schade, wirklich. Ja.
Und da müsste man aber, also genauso wie wir jetzt auf diese christlichen Dinger drauf gucken, könnten wir genauso einen sehr kritischen Blick auf drei Fragezeichen und TKKG im Übrigen werfen. Ne?
Ja, dass TKKG hochrassistisch ist glaube ich, allen
also,
klar.
Das will ich einmal ganz kurz sagen. So, ne? Ja. Also man kann all diese Dinge auch bei drei Fragezeichen finden, aber sehr, sehr, sehr viel abgemilderter und TKKG geht pädagogisch leider wirklich überhaupt nicht.
Ja, und die haben das aber reflektiert. TKKG mittlerweile, gibt es neue, gerade irgendwie so TKKG, keine Ahnung, die nächste Generation, irgendwas. Es gibt eine neue TKKG-Reihe und die sind wohl sehr, sehr bewusst in eine andere Richtung gemacht und sehr bewusst politisch ein bisschen.
Okay.
Politisch korrekter klingt jetzt wieder als negativ, aber ich meine es positiv.
Und das ist ja vielleicht nochmal interessant. Ich habe mich mit Chris darüber unterhalten, so warum ich mehr die fünf Geschwister gehört habe. Und ich hätte, glaube ich, auch gerne fünf Freunde gehört, weil da auch ein cooles Mädchen mitgespielt hat. Aber zum Beispiel bei drei Fragezeichen eben nicht. Und oder TKKG habe ich zum Beispiel auch gerne gehört, ja, weil der diese Gabi mitgespielt hat. Und jetzt muss man mal ganz kurz sagen, bei den fünf Geschwistern sind die Taffen auch die Mädchen. Also das sind die, ist die eben die, die, die ist ja auch die Älteste und die hat jetzt schon, die erzählt die Geschichte und die ist schon auch relativ dominant so in ihrer Person. Das muss man jetzt mal ganz kurz auch so stehen lassen. So,
ja, ich meine, fünf Geschwister, ja, fünf Freunde, Georgina, Esther.
Georgina ist einfach mal großartig, oder?
Kann man das, ja, sagen? Also allein, dass sie damals, ich glaube, das ist auch mindestens 80er, mhm, und ich glaube, die Bücher sind ja sogar 60er oder sowas, fünf Freunde. Und die Tatsache, dass da die dass da eine der Hauptpersonen von den vier Geschwistern, fünf Freunde sind ja, der eine ist ja Hund, ne? Also wenn von den vier Personen einfach ein Mädel ist, was für einen Jungen immer gehalten wird. Mhm. Diese
ich glaub, das einzubauen. Das hat mir einfach sau gut gefallen damals.
Auch so ein Power-Move, ey. Wirklich.
Ja, ja. Wobei ich sonst da nicht viel dazu sagen kann, weil ich die sonst echt super wenig gehört habe, leider. Ja,
die steckt natürlich auch tief drin in der Zehnerfalle und die Rocker, also ne, was TKKG hat, die Bösen sind immer die Rocker oder ist das ein Wort, was man noch sagen darf oder wegblasen muss? Nein, da bin ich tatsächlich. Ich
kannst du überpiepen.
Okay, überpiep ich. da bin ich nicht auf dem neuesten Stand.
Aber zurück zu unseren, die Christlichen bieten ja Stoff genug. Jetzt lass mal hören über den Dr. Brocker und die Weltraumgeschichte, die ich wirklich gar nicht kenne. Von denen höre ich heute das erste Mal.
Die Weltraumabenteuer tatsächlich. Ich glaube, 26 Folgen sind es. Und es ist eine Gruppe. Es soll in Amerika spielen. Aber es ist so ein bisschen. Jetzt überlege ich, ob es ein Beispiel. Also auch, da spricht auch keiner amerikanisch. Es macht auch nie den Eindruck, irgendwie amerikanisch wirken zu wollen. Es ist nicht so wie bei drei Fragezeichen, wo ich mich als Jugendlicher zumindest gefragt habe, ob das wohl eigentlich wirklich aus Amerika kommt, wenn die in Amerika spielt, sondern wirklich komplett offensichtlich einfach, weil es cool ist, in Amerika spielend. Und zwar geht es darum, dass da diese mehreren Jugendlichen oder am Anfang würde ich sagen, wirklich noch Kinder einen Professor treffen, der ist der Großvater von einer aus der Gruppe und das war Dr. Brocker und Dr. Brocker ist halt krasser Wissenschaftler oder Forscher und Erfinder und dann geht das relativ schnell, dass sie halt irgendwie Stück für Stück krasser sozusagen sich steigern Richtung Weltall. Also natürlich ist jetzt wirklich komplett hanebüchen, dass so Jugendliche so, oh, wir fliegen jetzt zum Mond. Yay. Ihr habt schon zwei Simulationsflüge, ihr seid Jugendliche, vielleicht sogar Kinder. Aber hey, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen den Start vorziehen, in 3 Stunden geht's los. Och, da fliegen nur 2 von euch mit, die anderen müssen zu Hause bleiben. Okay, na dann fliege ich halt mit 2 Kindern zum Mond. So, also
aber das gibt im Übrigen bei den 3 Fragezeichen, gibt es auch eine Folge, wo Bob irgendwie in so einer Rakete irgendwie ins Weltall fliegt. Das ist auch vollkommen absurd.
Ja, also das Geile ist halt bei denen, dass die wirklich so schnell eskalieren mit ihrer Absurdität, dass man sich dann null dran stören muss, weil die wirklich, wir haben uns darüber totgelacht, dass am Anfang immer so Infrarot ist so für alles die Lösung. Die Infrarotkamera hat eine Infrarotspaltung von der Karte gemacht und jetzt ist mit Infrarot würde sie wieder zusammengefügt Infrarot war bestimmt neu und cool damals. Heute wäre das Bitcoin oder so dann. So, keine Ahnung. Also es ist total absurd, aber das Lustige ist, dass es wirklich eben eine zusammenhängende Geschichte ist. Also die Folgen für sich kannst du fast vernachlässigen, wie die getrennt sind. Also es ist eine Folge, sich davon mittendrin anzuhören, du verstehst nichts, du kennst die Charaktere nicht und es hört mittendrin gefühlt wieder auf. Mhm. Es gibt einen Bösewicht natürlich und die haben dann ihre Marotten. Der Bösewicht ist immer ein Apfel, der Gute trinkt immer seine Milch. Und das Coole ist, die Charaktere, die aber zusammenkommen, sind nicht alle Christen. Mhm. Und also am Anfang kommen die direkt zusammen und der eine kommt auch nur mit, weil er eigentlich auf das eine Mädel steht und der kommt deswegen mit in die Kirche und auch später, die sind nicht alle christlich und dadurch sind die Charaktere, es ist klar, dass das eine Rolle spielt teils, aber es ist nicht, ich habe das Gefühl, ich gucke von draußen drauf, erzählerisch habe ich das Gefühl, werde ich nicht aus der Eigenperspektive mit reingenommen und mir wird nicht gesagt, das ist richtig, sondern ich habe das Gefühl, das sind halt Charaktere und die machen auch Fehler, die verändern sich auch sehr stark über die 26 Hörspiele, es ist wirklich eine Charakterentwicklung, es ist nicht die große Schreibkunst, ne, also das muss man auf jeden Fall mal sagen, aber es passiert halt viel, deswegen, ich würde das zum Beispiel sagen, könnte ich heute auch noch nach dem Hören nochmal sagen, könnte ich heutzutage jungen Jugendlichen oder Kindern, vielleicht so um 10 Jahre vielleicht oder so wirklich, könnte ich mir vorstellen, dass man denen das gut vorspielen kann. Und dort, wo das Christentum vorkommt, wird das auch selber verarscht. Also es gibt einfach gerade, ich habe gerade eine Folge gehört, da wird einfach der Bösewicht sozusagen dazu gezwungen, als Strafe dafür, dass er sozusagen irgendwie den bösen Verrat gemacht hat, muss er mit in die Kirche kommen und den Gottesdienst mit sich angucken. Und er findet.
Die Strafe?
Ja, das ist sagen, also das sagen von dem Professor dann, der sagt sozusagen, hier, du hast mich halt irgendwie krass hintergangen, dafür musst du mit in den Gottesdienst kommen. Und er geht halt, und das ist wirklich halt, also das ist offensichtlich ja nicht so, oh, wie gut, du wolltest das, sondern es ist halt, also natürlich gibt es diese Momente und diese Charakterentwicklung, dass bestimmte Charaktere dann halt Jesus irgendwie toller finden oder whatever. Aber es wird einfach auch wahnsinnig oft auf die Schippe genommen. Also, dass der eine Typ einfach selber sagt, ich gehe halt hier nur in den Gottesdienst, weil ich das Mädel cool finde. Und ich finde die Predigt auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig. So, das sagt er halt. Und das würde bei 5 Geschwister, glaube ich, nicht vorkommen, dass das so als Kommentar kommt. Mhm. Sondern da ist jeder Gottesdienst die Erlösung.
Ja. Das stimmt. Ach, spannend. Okay. Ist es später, also hast du eine Idee, wann das, wann das angefangen hat? Also,
ich glaube, 96 oder so fängt das an. Ich weiß nicht, ob es dazu Bücher gibt, das wüsste ich gerade nicht, aber ich glaube nicht. Und es geht bis 2009 oder so, es wurde echt über 13 Jahre produziert, ich glaube jedes Jahr so ungefähr 2 Stück. Und genau, und geht halt und wird halt am Ende, also auch genau, es ist wirklich halt reine Science-Fiction von, also ab Folge 2 ist es nur noch Science-Fiction und es geht jetzt absolut absurde, wohin die halt dann, wie das so weitergeht. Und aber auch da habe ich gedacht, also es ist null, also es ist zum einen nimmt sich selbst nicht so ernst, was ich total sympathisch finde. Und da habe ich nicht das Gefühl, also es gibt so Momente, ne, wo dann die einzelnen Charaktere dann irgendwie sowas machen, aber ich habe beim Hören nicht gedacht, oh, hier sitzt eine ganze Redaktion, die mir wirklich was reindrücken will.
Okay.
Sondern ja, also wir auch da fallen Leute vom Glauben ab, so ungefähr, und da geht es dann nicht um Himmel und Hölle, so. Und gleichzeitig ist das halt was, also der Dr. Brocker ist halt dieser super krasse, immer irgendwie sich bemühende und irgendwie möchte das, also es gibt, ne, der möchte auch, dass sich alle bekehren und endlich und dann gerettet sind, so. Aber es ist eben nicht der eine Charakter, der damit stehen gelassen wird, sondern es gibt eben mehrere und es gibt andere, die das halt doof finden, so. Und es ist, also mich würde interessieren, wenn du es mal hörst, ob, aber ich weiß nicht, ob du so, weil es halt, man muss halt schon mehrere Folgen
hören. Ich höre da bestimmt mal rein. Ich höre ja gerne immer noch, ich höre auch immer noch gerne die 3 Fragezeichen von dem her. Ja. Ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt, die 5 Geschwister eben sind 1980, haben die angefangen.
Als Buch, das Hörspiel aber
1980. Abenteuerburg, genau. Ja, aber es hat sich ja orientiert an den Büchern. Mhm. Also dann ist es ja von der Grundgeschichte her schon. Und vielleicht macht es wirklich diesen Unterschied, diese 15 Jahre, die dazwischen liegen, dass man dann schon anders über christliche Kinder oder so geschrieben hat. Und auf der anderen Seite, klar, also das ist halt schön, wenn es da eine Entwicklung gibt. Das finde ich, erlebe ich aber insgesamt recht selten bei Kinderhörspielen. Dass die Charaktere sich wirklich irgendwie weiterentwickeln.
Wobei man sagen muss, Fred Esel auch fängt auch in den 80ern an und ist wirklich nicht, also ist da, geht da eine ganz andere Richtung.
Ja, das würde mich auch interessieren, wenn das die gleichen Macher sind bei Freddy der Esel zu Strawinski, ob die sich dann nach Freddy der Esel, also ob die irgendwie christlicher geworden sind und dann dachten so, nee, das müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen klarer bringen. Oder ich weiß nicht, das fände ich interessant. Also andersrum wäre es ja irgendwie vielleicht fast schlüssiger, zuerst Strawinski und dann Freddy der Esel. Aber in der Reihenfolge finde ich es jetzt auch noch spannend. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht haben sie ja auch wirklich zuerst Strawinski gemacht.
Nee, Strawinski ist ja später.
Ist schon später, ne?
Ja, Strawinski ist erst, und vor allem Strawinski ist echt am Stück rausgebracht. Strawinski ist echt so alle sechs Folgen, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren entstanden oder so, oder zumindest veröffentlicht.
Weißt du wann?
Hast du 85, 86 oder so, Strawinski. Wirklich dann, das war der Höhepunkt, glaube ich, auch so des Hörspiel-Hypes und dann ziemlich am Stück rausgeballert und ne, auch gut ja gemacht und so. Ich weiß nicht, was der Gedanke war.
Und es ist ja auch interessant, die Frage wäre ja, ob es das heute überhaupt noch so krass gibt, dass solche christlichen, also so klar, aber gibt es wahrscheinlich schon, ich meine, die 3 vom Ast ist ja dann auch, ist glaube ich auch sehr klar christlich, oder?
Ja. Ich glaube, ich würde heute erwarten, dass es eher klarer getrennt ist. Ich wollte noch was notieren, weil es mir 2 Sachen aufgefallen sind. Zum einen, dass die Christen eben teils so sehr, also abschreckendes Beispiel sind, also dass dieses sehr christlich sein eben auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Aber ich fand spannend, dass einfach mittendrin wird sozusagen, da sind die im Gottesdienst und es wird dann, also immer wenn sie im Gottesdienst sind, dann wird kurz das Lied angespielt, was da läuft. Und dass da wirklich so ein Lied vorkam, wenn Gott will, da, 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 da. Und da gibt es ein Und das Beispiel, was sozusagen in der Strophe erzählt wurde, war von wegen, wenn der Nachbar kommt und sagt, spiel nicht mit den Türkenkindern, dann sagst du ihm, nee, und lädst drei Kinder ein, so ungefähr. Und das fand ich, und ich habe das Beispiel gedacht, wow, auch mega politisch, diese Strophe auszuwählen, das ist ja kein Zufall. Mhm. Ja, und habe da auch wieder gedacht, dafür, dass die sonst, also ich habe das Gefühl, sehr entspannt und irgendwie nicht so in Lagern gedacht. Das ist mir wirklich aufgefallen jetzt, dass ich gedacht habe, man merkt, dass die Zeit heute, die Medien so krass oder so eine Hörspiele und sowas alles so krass gleich in so eine instrumentalisierte Richtung sich anfühlt, so ganz schnell. Oder kritisiert wird, weil es so flach ist, weil es halt nichts drin vorkommt. Und ich habe mich gefragt, ob manche, vielleicht müsste ich die 5 Geschwister-Folgen von heute mal reinhören.
Ich glaube, die müsste man einfach mal hören. Ich habe es gerade überlegt, die 5 Geschwister würden bestimmt CDU wählen. Aber.
Ob meinst du, die 5 Geschwister haben so einen Turn gemacht und sind jetzt so rechts CDU, rechter Flügel und überlegen so in ihren Folgen so. Irgendwie 5 Geschwister und die illegale Einwanderung.
Naja, aber das wäre tatsächlich interessant, wie die das heute erzählen.
Ja.
Also, wie die Figuren heute erzählen, ob die immer noch so fromm sind. Wäre schon spannend. Ist ja also, auf jeden Fall vom Cover her auch genauso aufgemacht wie die 3 Fragezeichen. Ne? Ja. Also ist schon echt extrem dem gegenübergestellt, glaube ich, diesen ganzen Gruppen von Kindern, die irgendwas auflösen oder bearbeiten.
Ich glaube, 5 Geschwister und Brocker haben gemeinsam, dass man da, glaube ich, nicht, da muss man nicht, da gibt es nicht viel zum Interpretieren. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann man entweder finden, cool oder finden, nicht cool. Ich glaube, das, was Freddy Esel mir aufgefallen ist, Freddy Esel könnte man einen Podcast zu machen, zu jeder Folge eine Folge, Podcast-Folge und einfach, also sozusagen theologisch analysieren, die Gleichnisse, die Bibelstellen. Den Podcast, das wäre gar kein Problem, weil es wirklich Inhalt gibt. Und bei 5 Geschwister wäre es, danke schön, tschüss.
Ja, und bei Travis kenne ich auch nicht. Also Nis liegt auch so super auf der Hand.
Ah, war das vielleicht schon. Ja, aber wahrscheinlich nicht ganz so krass.
Also wenn du die Bibelgeschichten, die hast du schon einfach klar dahinter. Das finde ich ist bei Freddy der Esel tatsächlich nicht ganz so offensichtlich. Und 5 Geschwister, trotzdem muss man es sagen, man muss es nicht deuten, aber Botschaften stecken da ganz klar auch drin. Also wie du zu sein hast, wie du dein Leben lebst, was gut ist, was richtig ist, was tugendhaft ist, wie man weiterkommt, was man nicht macht. So.
Ich wüsste nicht, ob irgendwo einer von denen mal vom Glauben abfällt in den ganzen Jahren. Dass einfach einer von den 5 Geschwistern irgendwann so, der sich tätowiert oder sowas Böses macht. So. Bei Brocker, war das bei Brocker oder bei 5 Geschwister war das, glaube ich, dass es tatsächlich diesen Moment gab, dass die eine Person, irgendwie, dass die erzählt haben, dass sie in die Disco gehen wollten, gegangen sind und direkt wieder gegangen sind, weil das irgendwie alles doof war oder so. Das war, glaube ich, eine Einführung. Ich dachte so, what the fuck, okay.
Also ich glaube, die 5 Geschwister spiegeln tatsächlich sehr sehr mein Leben, wie ich, also das war für mich total logisch und schlüssig, wie die ihre Entscheidung getroffen haben und mit Dingen umgegangen sind. Schon, genau. Wollen wir noch einen Ausflug zu Narnia machen?
Ja, dann lass uns doch mal, du hast noch Peretti.
Ja, und das Inhalt, ich finde halt, das rahmt es ein kleines bisschen, weil Narnia sind Bücher, die sind da vorgeschrieben. Ich habe nämlich heute extra nochmal nachgeguckt, die sind so ungefähr 39 bis 54 geschrieben. Und das muss man, glaube ich, wissen, wenn man sich angucken will oder wenn man sich eine Meinung dazu bildet über Narnia und die Botschaften, die da drin stecken. Und Peretti ist meiner Meinung nach da muss ich aber jetzt nachgucken. Ich dachte in den 90ern, aber das mag gar nicht stimmen. Das kann sogar sein, dass die schon früher geschrieben sind. Peretti, Licht in der Finsternis. Wo findet man denn sowas, wie alt die sind?
Ich gucke gerade bei Amazon.
Mal, dann kann ich ja schon mal so ein bisschen erzählen. Genau, hier steht jetzt 1991, das hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich hätte behauptet, das sind so Bücher, die in den 90ern entstanden sind. Und damit das vielleicht auch so ein bisschen Rahmen, weil ich meine, Narnia haben wir dann, also ich habe als Kind auf jeden Fall diese Geschichten gehört und die Bücher, aber ich glaube auch relativ spät, also ich glaube schon erst so als Teenie. Meine Schwestern, die jünger sind, sind auf jeden Fall auch mit den Filmen dann schon so ein bisschen groß geworden, haben die auch sehr geliebt. Und also heute frage ich mich manchmal, was war eigentlich dieser Hype um Narnia, weil es ist ja wirklich eigentlich eine relativ platt erzählte Geschichte, oder? Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, weil ich weiß, es gibt Menschen, die lieben Narnia, aber es ist ja wirklich eine sehr, sehr schlichte Figur. Also wenig, wenig Tiefe, möchte ich jetzt mal sagen, oder Jan? Also,
erzähl mal, ich muss mal kurz was googeln.
Ja, google du mal, ich erzähl mal kurz, wer Narnia nicht kennt. Narnia, oh Gott, wie viele Kinder sind das? 4?
Ja, über, glaub, das sind ja über jedes Buch unterschiedlich. Ja. Das sind ja ganz unterschiedliche Kinder, die voreinkommen, ja, ja, in den neuen Büchern.
Insgesamt, ah ja, stimmt, du hast recht. Also es fängt auf jeden Fall an mit so einer Gruppe von Geschwistern, ich glaube 3 oder 4, die im Krieg in England in ein Haus kommen. Ich glaube, sie sind Waisenkinder oder sie wurden zumindest weggebracht, um halt nicht so gefährdet zu sein in London. Und in so einem großen Herrschaftshaus sind, niemand mag die da, die sind da sehr irgendwie einsam und für sich und entdecken dann eine große Tür und durch diese Tür gehen sie in ein anderes Land. Und das ist ein Land mit Faunen und sprechenden Tieren und Hexen und keine Ahnung, ganz, ganz vielen verschiedenen Wesen. Und dort gibt es, ich glaube, wo die da ankommen, liegt, glaube ich, Schnee. Es ist, glaube ich, sogar die Zeit, wo Narnia im Schnee liegt und von der Eiskönigin beherrscht wird. Und die muss besiegt werden. Und es gibt einen guten Part, das ist Aslan, der Löwe, der weise Löwe. Und diese Kinder kämpfen da sozusagen eigentlich einen Kampf und gewinnen den auch und sind dann am Schluss in diesem Land Könige und Königinnen. Und in den verschiedenen Büchern kehren die immer wieder in ihre Zeit zurück und gehen dann wieder in unterschiedlichen Konstellationen nach Narnia zurück. Und ja, es ist halt wirklich sehr, sehr christlich, finde ich. Also mit dem Löwen, der sich dann irgendwann opfert und sterben muss und dann irgendwann wieder aufersteht über... Aber auch, also ich finde die Kinder so unglaublich gut, bis auf Edward, der sich irgendwann mal verführen lässt mit so Honigplätzchen von der Eiskönigin und da mitgeht. Und das bereut er aber dann auch relativ schnell und dann wird er da auch ganz gut. Und ja, ich finde es ganz verrückt, weil da ist, glaube ich, der krasseste Bruch. Also ich habe Narnia wirklich auch sehr geliebt und ich glaube, ich kann es heute nur noch ganz schwer ertragen, diese Geschichten, weil sie eben so... ohne viel Tiefe, finde ich, sind. Genau, und auch manche Botschaften, die drinne stecken, einfach sehr, sehr schwierig sind. Da kann man aber wahrscheinlich auch nochmal literarisch dann ganz anders drauf gucken, weil als Hintergrund, das ist ja letztlich genau in der Zeit entstanden, wo dann auch schon so die ersten Demokratiebewegungen in Deutschland eigentlich in Gang waren und dann durch Hitler eigentlich auch zu Fall gekommen sind. Und die christliche Szene hat da ja sehr, sehr, sehr wieder auf Monarchie sich zurückbesonnen. Und das kommt auf jeden Fall in diesem Buch auch total durch, dieser Gedanke von, es braucht diesen einen reinen und charakterlich großartigen Herrscher und der kann das dann alles halten und beherrschen. Das steckt da schon sehr, sehr drin. Das zu wissen einfach, dass es so in den 30er, 40er Jahren geschrieben worden ist, ist dann schon auch nochmal echt eine andere Hausnummer. Das muss man auch
auf jeden Fall
ganz klar sagen.
Ist ja ein Zeitgenosse von Tolkien tatsächlich.
Sehr,
ne?
Politisch, sehr politisch und dadurch auch sehr schwierig.
Also zu Tolkien ja Zeitgenosse von tatsächlich von C.S. Lewis, deswegen also Narnia und Herr der Ringe sozusagen erstmal von dem Grundstoff sozusagen irgendwie aus der gleichen Zeit.
Ja. Befreundet gewesen, ne? Tolkien. Ja.
Ich habe
hat sich durch Tolkien bekehrt. Der ist nämlich eigentlich Atheist gewesen. Sehr lange, genau.
Ich habe nochmal nachgelesen, weil ich in Erinnerung hatte, dass es nicht der große, es sind ja, glaube ich, 7 Bücher oder so. Und dass es nicht der letzte Endplot sozusagen ist, dass diese Opfergeschichte, dieses, ne, der König opfert sich. Aber bei Strawinski ist das ja ganz klar das Ende sozusagen. Ja. Und das ist tatsächlich im zweiten Buch schon, weil das in meiner Erinnerung auch war, dass das nämlich auch bei den Filmen, wenn man die Filme guckt, die Filme sind sehr auf, würde ich sagen, für jüngere Kinder auch gemacht. Aber die späteren Bücher sind dann auch echt so ein bisschen was anderes und was Eigenes und so. Fand es immer ein bisschen komisch, dass das so in so einem zweiten Buch so random auf einmal dieses, ich habe immer das Gefühl, dass das wirkte wirklich wie so, jemand hat ein Krippenspiel irgendwie geschrieben und ballert dann so mitten rein noch, übrigens, Jesus, so. Also ich fand es, weil ansonsten dieser, die Charaktere, ich finde, man kann das tatsächlich die Filme gucken und einigermaßen bewegend finden. Die sind halt cool, die sind halt eine große Hollywood-Produktion, so. Die Filme machen es auch kürzer, es gibt 3, ich glaube, es sind 3 Filme sozusagen, mit denen sie es zusammengefasst haben. Und der erste Film ist halt diese ersten 2 Bücher so und ist halt mit wirklich so ganz krass mit dieser Jesus-Bam-auf-die-Fresse-Geschichte. Mit so der eine, der halt sich verführen lässt und so. Und danach wird es irgendwie deutlich interessanter oder irgendwie ein bisschen ambivalenter und so. Das habe ich bei Narnia immer, fand ich immer ein bisschen strange, dass das so mitten am Anfang kommt so.
Und ich habe ja eben jetzt auch im Vorhinein einfach mich nochmal so ein bisschen auch mit anderen drüber unterhalten und da war eben auch so dieser Gedanke, Und da finde ich mich sehr wieder, was die fünf Geschwister angeht, aber auch Strawinski angeht, dass eben auch bei Narnia, ne, diese Kinder sind Waisenkinder, die sind eigentlich schwach, die sind eigentlich gerade so, ne, die sind gerade nichts so in ihrer Welt. Und dort werden sie zu Königinnen und Königen. Und auch diese Idee, so, ne, wenn du tugendhaft bist, wenn du kämpfst, wenn du für das Richtige kämpfst, dann kriegst du eine ausgesonderte, ganz besondere Position. Und bist auch sehr stark, weil du ganz stark an dem Mächtigen bist, ne? An diesem Aslan, der ja dann auch jederzeit so zu dir kommen kann. Und gleichzeitig gibt es eine Szene in Narnia, die fand ich früher immer total toll. Und heute denke ich so, eigentlich ist die auch echt krass. Also wenn die Narnia-Bücher kennt, ich weiß es nicht mehr, in welchen das ist, aber es gibt so eins, da reitet Lucy, die ist die Jüngste. Und ich glaube, ein Junge aus diesem Narnia, die reiten beide irgendwie durch die Nacht und durch so einen Fluss und dann kommt der Aslan und fällt diesen Jungen an oder beziehungsweise dieses Pferd, dieses Junge. Und Lucy fragt später, warum hast du das gemacht? Was ist da passiert? Und der Aslan sagt nur, das ist nicht deine Geschichte. Und nur so dieser Gedanke, dass dieser gute Löwe, der den eigentlich zur Seite steht, aber der auch nie greifbar ist, ne? Also der ist ja ganz oft weg, wenn die den eigentlich bräuchten und taucht irgendwie nur dann auf. Also das fand ich damals irgendwie ganz schön und berührend und heute finde ich es eigentlich total gruselig, weil das ja auch ganz unberechenbar ist, ne? Und weil da natürlich auch so dieser strafende Gott so drinne steckt, ne? Also der dann halt auch zornig auf dich sein kann oder der dich eben auch verletzt, weil er halt der Meinung ist, das brauchst du jetzt gerade in deinem Leben, damit du dich irgendwie besser entwickelst. Das steckt da halt schon auch so ein bisschen drinne. Und habe dann nochmal so überlegt, was wäre denn eigentlich so die schönere Erzählung für Kinder? Und habe gedacht so, Mann, wie schön wäre das, wenn wir eben nicht so stark und mächtig werden müssen und so abgesondert von den anderen, sondern wenn eigentlich so die Botschaft wäre, du kannst ganz menschlich sein und du kannst dich mit anderen verbinden und dieses dich mit anderen zu verbinden macht dich stark. Du brauchst nicht so einen übermächtigen Herrscher, der dich da rettet und der dich dann begleitet und wo du so auf dieser... Also das fühlt sich für mich immer so an, ne? So die Schwachen, die müssen dann so ganz stark und mächtig werden, damit ihnen eigentlich nichts mehr passieren kann. Und dann sind sie die Guten, die dann über alle gut herrschen, anstatt so zu sagen, ey, wir bleiben so auf einer Ebene miteinander und darin können wir uns verbinden. Also die hatten ja auch dann bei Narnia diese Biber, die irgendwie auch eine ganz schöne Rolle da gespielt haben und ja auch auf die Kids da irgendwie aufgepasst haben oder die dann auch so ein bisschen gerettet haben und so. Das finde ich schon interessant in diesen christlichen Kindergeschichten, das ist immer so eine, man wird so abgesondert und ausgesondert und hat dann so eine ganz besondere Rolle, was ja nie alle sein können, ne? Mhm. Also das ist ja vollkommen utopisch.
Ist vielleicht die Gemeinsamkeit von Strawinski und Narnia tatsächlich, dass das Setup halt eins ist mit da gibt's die zwei Mächte, also dieses unsichtbare Kampf, Gut gegen Böse. Das ist, und das ist halt so ein super krasses, großes Setup, die jeweils auch personalisiert die Mächte, die da gegeneinander kämpfen. Und da werden die Leute halt reingeschmissen und du bist halt sozusagen im Auftrag des Königs, ne, was ja auch jetzt ein sehr, sehr, so sagen wir, ich habe das Gefühl, evangelikales oder sagen wir so ein sehr stark christliches Bild ist, so dieses, man ist sozusagen da als Einzelperson im Auftrag, aber du bist eben nicht, du bist eben wirklich nur kleiner Teil in so einer großen Schlacht. Und das Setup sozusagen, das stimmt schon. Wenn man, das, ich nehme da nichts, also ich habe bei Narnia auch nie irgendwie was mitgenommen im Sinne von, das finde ich cool, so möchte ich sein. Und ich würde sagen, ja, bei
mir anders, tatsächlich.
Okay, krass.
Narnia hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Ja, ich habe die sehr gelesen und auch sehr interpretiert für mich. Also ich habe da habe ich schon, also wie zum Beispiel diese Geschichte da mit dem Aslan, das hat mich sehr lange beschäftigt. Und ich hätte da eine Andacht drüber machen können, über manche Teile.
Ja, überhaupt, also ich glaube, als die rauskamen jeweils, gab es die immer in kommentierter Version von Ulrich Pazani oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, so dieses, das war so, das ist auf dem Niveau wirklich, deswegen fand ich Narnia, wenn, falls wir nochmal eine Folge zu so weiteren Filmen machen würden, dann wäre Narnia für mich echt so der Grenzgänger zwischen von Christen für Christen und von Christen aus der nicht-christlichen Welt genommen und adaptiert, weil Narnia wirklich in der Mitte steht und ganz, ganz klar eine biblische Botschaft rüberbringt oder die Bibel interpretiert und gleichzeitig halt ganz, ganz klar auch einfach Weltliteratur ist so. Und da gibt's
Narnia wirklich Weltliteratur?
Narnia, es ist schon, Narnia ist schon, es hat seinen Grund, dass das nach 80 Jahren oder nach 90 Jahren immer noch relevant ist.
Also ich finde, es ist jetzt eine Literatur, die es ein bisschen aus den christlichen Kreisen rausgeschafft hat und da auch ein bisschen bekannter ist und irgendjemand hat dann halt auch mal Filme drüber gedreht. Aber ob ich es jetzt tatsächlich, also so Herr der Ringe ist ja dann schon klar, das ist ja wirklich irgendwie weltweit bekannt. Ob ich das jetzt so für Narnia sagen würde,
weiß ich. Ja, aber Narnia ist, also 100 Millionen verkaufte Exemplare in 47 Sprachen übersetzt, okay, das sind schon viele andere. Aber es gibt Fernsehserien, es gibt mehrere, es gab schon in den 80ern eine Kinoverfilmung, also Narnia ist wirklich fett.
Schon viel als Stoff auf jeden Fall viel genutzt worden. Das ist schon richtig.
Netflix, halt lese ich gerade, hat die Rechte sich geholt und will jetzt irgendwie da ein Franchise aufbauen, wobei die natürlich immer die Amerikaner auch im Blick haben.
Ja,
also, Narnia ist schon auch, also weil C.S. Lewis halt wirklich ein großer Autor ist, so, das ist jetzt ja kein christlicher Nischenautor, muss man einfach sagen.
Ja, naja. Und das ist aber halt interessant, ne? Weil der ist ja auch in der evangelikalen Szene sehr, sehr gehypt und sehr, sehr bekannt und sich dann mal so ein bisschen mit seinen Hintergründen auseinanderzusetzen, ist dann schon auch nochmal spannend. Ich habe jetzt für heute mal mitgenommen, dass ich mich unbedingt nochmal mit diesen anderen Büchern, die von ihm so gehypt worden sind, Gespräche mit einem Unterteufel, ja, die Entscheidung und so, glaube ich, nochmal befassen will, jetzt unter dem anderen Blick, wo ich ihn nochmal eher als sehr monarchistisch wahrgenommen habe und eben eher sehr der war damals enorm konservativ, um das jetzt mal einfach so zu sagen. Ne? Also antidemokratisch etc. So muss man.
Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht.
Habe ich heute auch eben. Ich hatte mich da ja nochmal informiert so mit Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Literatur auch beschäftigt haben und das ganz genau klar so benannt haben. Und das ist eigentlich schwierige Einbindung von C.S. Lewis.
Ich bin beeindruckt, dass du da damals so krass da rein wirklich da auch Sachen rausgezogen hast. Ich glaube, da bin ich dann wirklich ein einfacher Geist. Weil ich zum Beispiel dann eher diese Weltraumabenteuer einfach cool fand, weil es halt so, das ist so naiv, du kannst, also dieses so, mach doch einfach, hey, du kannst alles machen, es ist ja eh egal, also es ist halt einfach, die Botschaft da drin ist halt für mich eher gewesen so ungefähr, mach doch, let's go.
Und ich glaube aber ein bisschen wirklich, dass es sehr, sehr großen Unterschied diese 90er Jahre machen. Und da gehört halt auch Peretti mit rein, um das vielleicht zum Schluss noch mit zu sagen. Und Peretti werden hier nicht alle kennen. Aber ich vermute, alle, die sie um die 40 sind und in den 90er Jahren schon in der evangelikal damals charismatisch genannten Szene waren, werden vermutlich die Peretti-Bücher kennen, wenn sie gerne gelesen haben. Und Peretti hat in unserer realen Welt gespielt, aber ganz klar mit der Beschreibung einer unsichtbaren Welt. Dort ging es um Dämonen und Engel. Und ich bin der Meinung, der konnte einfach gut schreiben. Ich glaube wirklich, es sind gute Fantasy-Bücher. Ich müsste sie heute nochmal zur Hand nehmen. Und er selber hat auch nach meiner Meinung, habe ich jetzt kürzlich gehört, dass der keine Realität schreiben wollte. Das war nicht sein Ziel. Der hatte nicht zum Ziel, ich schreibe hier mal, wie die unsichtbare Welt funktioniert. Aber so ist es gelesen worden. Also diese ersten zwei Bände zumindest. Ich finde, Der Schwur wird es schon klarer, dass das irgendwie Fantasy ist. Aber in Das Licht in der Finsternis und die Finsternis dieser Welt, also ich glaube, das fängt am Anfang an mit so einer jungen Frau, die in einem Auto fährt und halt von so einem Dämon verfolgt wird, ja. Also ich habe da richtig krasse Bilder auch im Kopf. Und das haben wir damals für echt genommen. Also wir haben halt gegen die unsichtbare Welt gekämpft, gegen das. Also wir wussten, da gibt's Engelheere, die kämpfen gegen Dämonenheere und du musst gucken, dass du deine 5 Dämonen loswirst, die du da irgendwie an der Backe hast. Und da muss man halt Leute freibeten und etc. Und ich glaube, das war halt damals irgendwie alles noch so ein bisschen krasser, wie existenziell das eine Rolle gespielt hat, wie du dein Jetzt-Leben lebst. Das ging nicht ganz so entspannt, da zu sagen, boah, ja, ich chill jetzt hier mal ein bisschen und guck mal, wo mein Leben hingeht. Das ist ja auch die Zeit mit, wie hieß er? Hier, Lüdenscheid.
Walter Heidenreich.
Ja, Walter Heidenreich, der dann so dieses, ne, ihr seid History Maker. Also das war halt, du warst nicht irgendwer, sondern du warst eine wichtige Generation. Du wusstest, du machst einen Unterschied, aber dafür musst du halt auch, als Krieger kann man halt jetzt nicht das Leben genießen, ne? Sondern da muss man halt schon ein bisschen ranklotzen.
Spannend, weil ich also beim Lesen sozusagen so durch den Wikipedia-Artikel zu den Büchern wird auch sehr gesagt, dass da eben dieses unsichtbare Welt halt und diese Dämonen und dieses charismatisch halt wahnsinnig davon interpretiert, also dass es das auch sogar, also diese Wechselwirkung gab, also die Bücher wirkten sehr wie aus der Zeit gekommen, aber die haben halt wahnsinnig das beeinflusst, wie das damals wahrgenommen wurde, wo ich auch denke so, what the fuck, Leute, habt ihr, also es wird dringend Zeit, dass wir irgendwie Literaturkurse, Interpretationskurse irgendwie zur Verpflichtung machen in allen Gottesdiensten, weil die Leute einfach mal lernen müssen, dass man Sachen halt nicht immer so wortwörtlich nehmen muss, ne? Also ich habe
wirklich mein Eindruck, dass diese Bücher da reingefallen sind in eine Zeit, wo Leute gesagt haben, ha, da hat jemand aufgeschrieben, genau so ist es, genau so ist es. Und es wird ja, also, ne, und ich glaube, das war nicht der Plan von Peretti, also dass er da irgendwas Reelles schreiben wollte. Er fand das, glaube ich, einen coolen Stoff. Und hat gedacht, ja, geil, schreibe ich mal drüber, ich bin ein guter Autor. Und ich habe die gefressen damals. Also ich würde heute gerne nochmal, also müsste es mir nochmal nehmen und nochmal reinlesen, ob die sich wirklich so gut lesen, wie ich das auch in Erinnerung habe. Und die habe ich auch nicht nur einmal gelesen, ganz sicher.
Mich würde zum Abschluss interessieren, oder also, du hast noch was Großes, weil ich das Gefühl habe, wir haben schon ganz schön.
Nö, ich glaube, wir sind auch gut mit einer Stunde schon dabei und so. Können wir gerne.
Ich musste daran denken, dass du von erzählt hast, von diesem Hörspiel mit dem, wo am Anfang und am Ende sich da jemand mit dem Kind unterhält. Und das so ein bisschen einordnet. Und mein erster Reflex, als ich es gehört habe, bevor du gesagt hast, dass es halt sehr schlecht war, war, ach, wie cool. Weil ja das eigentlich ein ganz cooler Umgang ist. Also die Frage, wie das dann läuft. Und ich habe gerade so beim Reden über die Peretti-Bücher gedacht, ah, könnte man nicht eigentlich einem Kind, was halt nicht wahnsinnig vorgeprägt ist, was nicht geprägt ist mit übrigens die unsichtbare Welt und du musst und übrigens der Teufel wartet um jede Ecke, könnte man so einem Kind nicht zum Beispiel Strawinsky ganz okay vorspielen und es dann aber wirklich dort lassen. Und wenn jemand ankommt und sagt, ach, du hast Strawinsky gehört, übrigens, das ist wirklich so, dann hinzugehen und sagen, nein, das ist Quatsch. Also, ich habe mich gefragt.
Würde ich nicht machen.
Also, das Buch sozusagen, ist als Literatur betrachten, also, ne, die Bibel, ne, ich meine, ich muss das gar nicht für mich persönlich machen, aber sozusagen, so, die Geschichten sind cool, lass uns die als Literatur lassen und dann kann man Narnia ja auch als Literatur beurteilen, so ungefähr.
Ich finde es halt schwierig, weil ich immer sagen würde, Kinder lernen halt enorm durch diese Geschichten auch. Also es gibt ja auch einen Grund, warum wir auch in meiner Arbeit ganz viel sagen, ey, guckt euch die Kinderbücher an, die ihr euren Kindern gebt. Guckt euch an, was da für Botschaften drin steht, wie da mit anderen Menschen umgegangen wird, wie da über Hautfarbe gesprochen wird, etc. Also guckt euch an, was da drin steht. Und wenn bei Strawinsky die erste Folge eigentlich komplett davon handelt, Angst zu haben und sich in Acht zu nehmen und ja, nicht sich zu vergnügen, sondern dass man eine wichtige Aufgabe im Leben hat, die man erfüllen muss, dann denkst du, nee, beschissene Botschaft. Also so schön, wie es gemacht ist. Und dann ist es eigentlich sogar fast noch fies, dass es gut gemacht ist. Und dass man die Lieder auch noch gerne mitsingt und gerne dabei ist. Also ich werde die gerne hören noch, weil es halt für mich Kindheitserinnerung ist. Ich würde sie nicht verschenken. Würde sie nicht an ein Kind weitergeben.
Das stimmt, das heißt, der Gedanke ist an sich, ist es für einen Erwachsenen fast funktioniert, weil du sozusagen es einordnen kannst, aber wenn du sozusagen, unabhängig davon, ob es von der geistlichen Frage, ist es sozusagen einfach sozusagen vom Gefühl her kein wertvolles Gefühl, was da vermittelt wird. Ah, spannend.
Also ich habe zum Beispiel damals dann für meinen Patensohn eher danach gesucht, aber leider nie was gefunden, wo einfach nur auf eine schöne Art und Weise Bibelgeschichten erzählt werden. Ohne eine Deutung. Einfach nur die Geschichten erzählt, die, und da gibt es ja, also keine Ahnung, muss ja jetzt nicht gleich die Kreuzigung sein, ne? Also gibt ja genügend andere, auch Gleichnisse oder die Geschichte von Samuel oder so. Und da hatten wir als Kinder auch so eine bestimmte Form von Bibelgeschichten, die wirklich keine Deutung reingebracht haben, sondern einfach plain diese Geschichte erzählt haben, auf eine sehr schöne Art und Weise. Und das fand ich dann cool. Das hätte ich gerne gehabt. Also das fände ich für Kinder irgendwie noch in Ordnung.
In Buchform gibt's das. Ich hatte zum Beispiel so Comics. Es gab die Bibel so in Comics. Da waren so zwölf Comics, so gelbe Dinger. Die habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo.
Ich erinnere mich,
Die waren ganz, also müsste ich auch noch mal reingucken.
Genau.
Aber wenn ich mich recht erinnere, war das wirklich einfach sehr straight, einfach sozusagen versucht, die Bibel nachzuerzählen. Also jetzt nicht ohne viel Kommentar. Ich meine, es ist immer etwas, was kommentiert wird. Ne? Auch Narnia kommentiert, also alles, Strawinsky kommentiert ja auch die Bibel.
Genau, oder auch hier wenn ich die. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt die Geschichte mit Jonah nehmen und den dreien, die da im Feuerofen verbrennen. Ne? Das ist auch eine schwierige Story, die dann so zu erzählen. Aber es gibt ja schon so ein paar Bibelgeschichten und dann kann man sich ja selber mit dem Kind darüber unterhalten, was es da jetzt hört oder so. Aber schon auf jeden Fall interessant.
Ja, aber du hast recht. Also ich würde auch sagen, man sollte gucken, was zeigt man dem Kind und was, weil es schon natürlich prägt. Also das, was wir vorhin hatten mit TKKG, dass es halt ein gewisses Bild geprägt hat und auch die alten Fünf-Freunde-Sachen, die prägen halt ein Bild von der Wahrnehmung. Aber es ist das gleiche, die große alte Pippi-Langstrumpf-Debatte und so. Genau, und das gleiche auch. Und natürlich, und zum Beispiel auch so Gefahrenszenarien. Man muss sich einfach überlegen, glaube ich, was ist so ein grundsätzlicher Pegel an Weltbild. Ich finde das Schöne bei Brocker, dass da wirklich, also ich bin aus TKKG immer rausgegangen, hatte so ein bisschen Angst im Alltag, so weißt du, so von wegen überall sind Verbrecher.
Ja, ja.
Und ich finde schön bei Brocker und so, dass das halt wirklich null. Also da gehst du nicht raus und denkst, oh mein Gott, um die Ecke irgendwie steht ein verrückter Österreicher, der ein Apfel isst, so. Sondern da gehst du raus und denkst, ah geil, so crazy, Weltraum. Ja. Hört das, ja. Also wenn ihr das da draußen, wenn ihr da so mal welche irgendwie von den Sachen kennt oder auch noch ganz andere Sachen im Blick habt, wo ihr sagt, oh, darüber habt ihr jetzt gar nicht geredet. Mhm. Ich fände das wahnsinnig spannend, die Beispiele nochmal zu hören. Und auch gerade zu hören, so wenn es Sachen heute noch gibt, wo ihr sagt, gibt's denn, ich frage mich, Hörspiele kommen ja gerade wieder, ich frage mich, ob es Äquivalente gibt. Ja. Ob irgendwer heute jetzt nochmal neu irgendwie was ganz tolle Hörspiele macht oder so, ob es da Beispiele gibt. So
ja, Perlen. Genau, wir haben ja über manche Sachen gar nicht gesprochen, ne? So Hella Heinzmann und hier Daniel Kallauch und so, diese ganzen Lieder.
Oh, Lieder, ja,
gut. Das ist ja auch schon nochmal spannend, also wo ich auf jeden Fall sagen würde, Lieder haben auf mich auch mega eine Prägung gehabt. Und ich war vorhin gerade bei Freunden, die haben von irgendwie anderen Freunden so eine CD-Sammlung gekriegt von christlichen Kinder-CDs. Und dann lief da gerade ein Lied parallel. Ohne dich bin ich verloren, mit dir werde ich neu geboren. Und da drüber aber wirklich so eine geile Tanzmusik. So eine, und die Kinder sprangen da durch die Gegend und die Mutter nur so, oh Gott, ich glaube, ich muss das ausmachen. Wo ich dachte, das lohnt sich schon auch wirklich gut hinzuhören, was da so, weil Lieder haben ja auch sowas an sich, dass man das so innerlich auch so mitsingt, ne, und dann auch so mitträgt. Also das hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge über die Lied, ist es irgendwann zu spät, da in dieser, mit diesem Absturz in der Wüste heißt die Folge, glaube ich.
Ja. Ja, weil das auch so charakterunterschiedlich ist, ne? Also ich weiß mal,
was davon mitnimmt, auf jeden Fall. Ja.
Also es gibt so viele Lobpreislieder, die halt so eine krasse Botschaft haben und die mir so, wo ich immer noch weiß, dass ich auch selbst damals sage, so ja, take it all. Und ich weiß noch, dass wir eine hatten bei uns in der Gemeinde, die immer gesagt hat, so ey, ich kenne halt lauter Missionare, die halt irgendwie gestorben sind irgendwo. So für die halt ganz persönlich dieses, dass da die ganzen Jugendlichen stehen und take it all von Hillsong singen, hatte für die halt was wahnsinnig Schwieriges, weil sie hat das Gefühl, ey, keiner von euch meint das hier so, ihr wisst gar nicht, was ihr singt, warum singen wir es dann so? Und das fand ich, und ich habe gedacht, so, ja, chill mal so. Und ich glaube, das ist wirklich die Frage, ne, auf welchen Boden fällt das?
Auf jeden Fall.
Ja,
und ich glaube, deswegen ist halt auch noch viel interessanter, da über diese Kindergeschichten zu sprechen, weil da halt ja einfach auch sehr viel Prägung stattfindet. Ne? Also ja, vielleicht als Teenie und Jugendliche auch schon nochmal ganz anders mit Sachen auseinandersetzen. Aber Kinder holen ja irgendwo auch ihr Fundament her, wie sie Sachen bewerten oder einordnen oder auch sich, wo sie sich identifizieren wollen. Ne? Also die suchen sich ja dann auch immer Figuren raus, wo sie sich irgendwie wiederfinden.
Das ist das Gute, finde ich, wenn du, also gut geschriebene Serien, unabhängig von ob Kinder, Erwachsene, Hörspiel oder Fernsehen oder Film, gute Serien, finde ich, haben keinen Helden, würde ich immer sagen mittlerweile. Gut geschriebene Serien sind alles, also wenn die einigermaßen realistisch geschrieben sein sollen, dann hast du niemanden, wo du sagst, das ist die eine Person, wo ich mitfieber, sondern du guckst allen einfach gebannt zu. Sobald es diese eine Person gibt, die so super glatt ist, zum Beispiel würde ich mittlerweile sagen, ist auch wahnsinnig uninteressant. Das ist, wie gesagt, das ist das, wo ich echt nochmal bei Freddy der Esel reinhören muss, wie es hinten raus wird. Ich erinnere mich, dass der deutlich mehr Kanten hat, als er am Anfang andeutet. Und dadurch wird es spannend und dadurch wird es interessant, weil sonst ist es eben, ja.
Das war schon auch was ich auch sehr mitgenommen habe heute. Also genau, stimmt, wir können in die Runde gehen. Was nehme ich mit aus heute? Und vielleicht, da starte ich dann vielleicht gleich, weil ich ja gerade schon dabei war. Dass, wenn ich so heute gucke, ich mir wünschen würde, es gäbe mehr Helden und Heldinnen, die eigentlich da landen, am Schluss verletzlicher zu sein und mehr auch auf andere angewiesen zu sein, als so alleine stark zu sein und sauber und tugendhaft zu bleiben. Dass ich das viel interessanter fände und dass das eigentlich meine Entwicklung ist, dass ich so sage, wegzukommen von diesem, ich bin ganz heilig und sauber und kriege die Dinge alle gebacken, hin zu eher was Gebrochenem und auch Verletzlichem und damit aber auch Berührbarem. Und das fände ich total schön, wenn es das auch als Botschaft gäbe für Kinder. Also, und das kann auch ein Held oder eine Heldin sein, in der das aber trotzdem, vielleicht ist es bei Freddy so, vielleicht müsste man da mal reinhören, ob der auch Hilfe kriegt von anderen und auch braucht und genau, also da auch nicht so ganz glatt nur ist. Das fände ich irgendwie schön. Genau, und es hat mich ein bisschen heute auch nochmal sehr nachdenklich gemacht, was ich so mitgenommen habe aus diesen Hörspielen und Hörbüchern, aber auch, wie bereitwillig ich darauf angesprungen bin, das so zu schlucken und mitzunehmen. Das fand ich schon auch nochmal sehr interessant. Ja, und dass ich so ein bisschen Sehnsucht danach habe, nach so einem Kinderzimmer, Nachmittag, draußen regnet's und man hat irgendwie so eine schöne Folge da laufen, einen Kassettenrekorder und kann so vor sich hin dümpeln. Das fand ich irgendwie auch eine schöne Erinnerung.
Hörspiele auf jeden Fall, ja. Hat seinen Grund, warum das gerade wieder so Trend ist, ne?
Ja, wahrscheinlich. Und bei dir, Jan, was nimmst du mit aus heute?
Zum einen, dass ich jetzt mehrere Sachen habe, die ich hören möchte und ein paar, wo ich habe Angst, Strawinski zu hören.
Ja, das ist dir kaputt gemacht.
Ne, vielleicht ja auch nicht, vielleicht kann ich es auch wirklich hören und sagen, oh, warum, ne? So, ich nehme nochmal mit diese Frage, dass die Sachen, die ich glaube ich heute auch noch gut fände oder gut finde, wahrscheinlich so sind, dass sie nicht so wahnsinnig viel in sich schon interpretieren, sondern halt eine Geschichte erzählen und dass ich dann denke, oh krass, das heißt, es geht wirklich echt auch um die Frage, auf welchen Boden fällt das. Und dass diese dass das zusammen darüber reden und schauen, was macht das mit dir, ne? Am Ende nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist zu anderer guter Kunst. Und natürlich, dass es sowohl, ne, was mein Kind angeht, eine spannende Frage wird, herauszufinden, so, ne, wie geht das, also dass das Kind kennt, das Kind. Es ist wichtiger, das Kind kennenzulernen, als das Medium, was ich mit dem Kind konsumiere, weil ich dann vielleicht einschätzen kann, was macht das mit dem Kind, ne? Also ich muss gar nicht irgendwie probieren, einen Ring irgendwie um mein Kind zu ziehen, was vielleicht bei uns ja eher passiert ist früher, wo es dann hieß, bestimmte Sachen darf man nicht hören, sondern ich muss eher im Gespräch sein und gucken, ey, wie geht's dir so, ne? Was möchtest du denn auch einfach nicht hören? Also wirklich das zu stärken. Und das, glaube ich, auch für mich selber zu machen, so. Also zu überlegen, was sind denn so Möglichkeiten, diese Geschichten einfach gerne wieder zu konsumieren. Ich weiß nicht, ob dieses The Chosen, ist hier ein Begriff?
Oh, es läuft mir jetzt gerade schon zum zweiten Mal über den Weg. Wollte ich eigentlich
nicht. Ist mir halt so eine Fernsehserie, glaube ich, jetzt gerade so ein großes Ding, wird auch mega gehypt unter Evangelikalen.
Ja, ne?
Ich bin sehr, sehr skeptisch, mir das anzugucken, weil ich wirklich denke, so, ich bin sehr schlecht darin, Serien nicht zu Ende zu gucken und ich habe Angst, dass ich anfange und direkt denke, oh mein Gott. Ich meine,
also du weißt doch schon, auf was du gefasst sein kannst, wenn du weißt, der Hintergrund ist evangelikal und der Titel ist The Chosen. Also ja. Ich meine, was erwartest du?
Genau, und ich frage mich eben, vielleicht muss ich mir auf die Suche begeben nach was ich heute wieder gut gucken kann, wo ich sagen würde, da stehe ich hinter, das finde ich eine angenehme Art, mit der Bibel umzugehen und das auf die Art, mich wieder der Bibel zu nähern. Also vielleicht ist Freddy der Esel einfach unironisch eine coole Möglichkeit, sich selbst der Bibel zu nähern, weil es so im Hier und Jetzt ist, weil es so zwischenmenschlich ist, weil es so wenig irgendwie ins Jenseits verweist, und so menschlich ist.
Weil es sehr viel mehr Wertevermittlung hat als Ideologievermittlung.
Ja.
Jetzt ein mutiger Satz, den habe ich nicht durchdacht, aber wäre mal interessant, drüber nachzudenken, ob das vielleicht einen Unterschied ausmacht.
Wobei es auch Ideologie mit Sicherheit ist, aber die Frage ist halt, ob die Ideologie gleich immer darum geht, dass alle Leute in die Hölle kommen, so, ne?
Ja, genau. Also, ja, ihr, die hier zuhört und bis hierher durchgehalten habt, bei diesem etwas vielleicht merkwürdigen Thema sogar, über Kinderspiele oder Kinderhörbücher sich zu unterhalten, lasst uns mal wissen, was habt ihr so gehört, wenn ihr Freddy der Esel gehört habt, was sind eure Erfahrungen, fünf Geschwister oder vielleicht sogar noch Dinge, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, schreibt uns mal, finden wir immer spannend. Ach, das wollte ich an der Stelle wirklich mal noch sagen. Ich freue mich wirklich, wenn ihr schreibt. Also ich hatte jetzt wieder ein, zwei kurze Gespräche auf Instagram mit Leuten, auch mit manchen von euch, die irgendwie uns schon ewig lang, also so lange, wie es uns halt gibt, folgen und auch zuhören. Das freut mich. Also ich finde es total schön, auch wenn wir tatsächlich ja eigentlich nicht so mega kommunikativ sind, also nicht so viele Kanäle haben wie vielleicht andere, wo wir mit euch sprechen. Aber wir freuen uns immer über jede Nachricht. Die wird dann manchmal auch erst einen Monat später entdecken, aber wir entdecken sie irgendwann. Genau. Also schreibt uns. Wir freuen uns und wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit hier.
Auf jeden Fall.
Dann macht's gut. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.